Einen wunderschönen guten Abend, liebe Maria.
Einen wunderschönen guten Abend, lieber Tobias.
Ich hoffe, es geht dir gut und der Heuschnupfen hat dich noch nicht zu sehr in seinen Griffen.
Jetzt geht's wieder, aber ich glaube, du hast mich angesteckt vor 2 Wochen.
Oha, oha.
Über digital.
Ja, also bei mir, ein Nasenloch ist frei, eins nicht. Das klingt also schon ein wenig nasal. Nasenspray wirkt auch noch nicht ganz. Aber es ist ja auch nicht die einzige Änderung, die wir in dieser heutigen Folge haben, dass wir beide ein wenig nasal und geheuschnupft klingen. Sondern du hast ja auch versucht, dir im Vorfeld ein wenig Zeit zu ersparen und dir ein neues Konzept überlegt.
Genau, sonst war es immer so, also für die Zuhörenden, die das ja überhaupt nicht mitbekommen, war es so, ich habe immer in unserem Pad, wo wir halt schreiben, wie die Folge so abläuft, habe ich relativ genau geschrieben, was passiert im Kapitel und habe ich schon ein Zitat aus dem Kapitel rausgesucht und wenn dann Leute bei Discord oder sowas uns Feedback geschrieben haben, habe ich das schon da reingebaut und so und dann konnte man einfach so schön das Pad durchgehen. Und dann wussten wir, wo wir sind und so weiter. Und es war alles wunderschön strukturiert. Nachteil davon ist, es hat unfassbar viel Zeit in Anspruch genommen, das zu machen. Also so für jedes Kapitel mindestens 2 Stunden. Und diese Zeit habe ich diesmal in andere Sachen investiert. Da werdet ihr dann hoffentlich von profitieren. Und außerdem hat es auch ein bisschen dazu geführt, dass ich sehr viel geredet habe und Tobias ein bisschen vorgelesen hat. Und darum hoffe ich, dass es vielleicht ein bisschen lebendiger wird, diese Folge. Wir probieren es jetzt einfach mal und dann könnt ihr uns schreiben, ob euch die Folge total schlecht gefallen hat und wir bitte aufhören sollen und wir zurückgehen sollen zu dem schönen, durchstrukturierten. Da machen wir das, auch mit Hinblick auf die 2. Staffel, die ja irgendwann dieses Jahr wohl anfängt. Und wenn es euch das super gut gefällt und wir eine ganz neue Dynamik entwickeln und auf einmal total intelligent wirken, dann schreibt uns das bitte auch und dann versuchen wir weiter auch in Zukunft es ein bisschen spontaner zu machen.
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Es hat mich sehr überrascht. War also nicht vorbereitet. Ist also hundertprozentig authentisch heute. Was aber auf jeden Fall bleibt, ist der Tee der Folge.
Oh ja, wo habe ich ihn denn?
Also ich habe ein würziger Winterapfel.
Ah ja, passend zum Frühlingsbeginn.
Ja, natürlich. Ich habe jetzt natürlich, nur weil ich so intelligent bin, so viel zum Thema, vielleicht klingen wir dann intelligenter, die Zutatenliste durchgerissen.
Oh gut, dann rekonstruieren die doch mal.
Stimmt gar nicht. Da steht tatsächlich nicht drauf.
Oh Gott, es könnte alles sein.
Ich bin schockiert. Also steht drauf, ein Beutel, 100 Grad, 10 Minuten. Der Hersteller ist, dass es Bio ist. Bio-Früchte-Gewürztee-Mischung. Wärmend und würzig. Aber nicht, was drin steht. Aber nicht, was drin ist.
Ich würde mal stark davon ausgehen, dass Äpfel drin sind.
Ja, und Zimt. Es schmeckt auf jeden Fall gut.
Okay, da musst du bis zum Ende der Folge überlegen, was drin war.
Ja, ich glaube, ein Hauch Sternanis, so im Abgang. Hm. Hm. Halt, ne? Winter-Tee im Frühling.
Tja. Ich hänge ja auch immer noch am Tee-Adventskalender. Ich habe auch einen Zimt-Tee diesmal passend. Und da ist drin Kokosflocken, aber als erster Stelle interessanterweise Zitronengras, süßes Brombeerblatt, Cassia-Zimt, Ceylon-Zimt und Zitronenschalen.
Oh.
Ich habe noch nicht probiert.
Also meiner ist sehr gut. So kann ich schon mal, haben wir doch schon wieder eine Erinnerung. Ich kann das Feedback gleich zum Tee der Folge sagen, war gut.
Okay, Folge beendet.
Schaltet auch nächsten Monat wieder ein, wenn wir über das nächste Kapitel sprechen. Über welches Kapitel sprechen wir denn heute überhaupt? Nee, stimmt gar nicht. Du hast hier irgendwie was mit Werbeblock im Pad stehen.
Ich habe erst Feedback, ein Feedback-Block und dann habe ich einen Werbeblock.
Dann machen wir erst Feedback.
Okay, möchtest du einmal vorlesen, was Diro geschrieben hat in Discord?
Diro schrieb, wenn man die Kapitel so durchblättert, nimmt das Silmarillion jetzt rasant Talfahrt auf. Frei nach dem Motto, schlimmer geht immer. Turin, der Untergang von Nargothrond. Der Untergang von Doriath. der Untergang von Gondolin, der Krieg des Zorns, der Untergang von ganz Beleriand, der Untergang von Numenor, da steht uns eine wilde Fahrt bevor.
Ab jetzt wird nur noch untergegangen.
Ja.
Ich finde es aber auch sehr witzig, dass, also auf Deutsch heißt das Kapitel der heutigen Folge, um darauf zurückzukommen, ja, der Untergang von Doriath, aber, jetzt muss ich gerade, auf Englisch macht Tolkien einen Unterschied zwischen Ruin, also Ruin, und Fall. Also Doriath wird ruiniert, aber Gondolin fällt im nächsten Kapitel. Was genau der Unterschied ist, man weiß es nicht. Das ist nur so als kleiner Hintergrundfakt. Also Doriath fällt nicht, Doriath wird nur ruiniert.
Oh ja, an und für sich ein Kapitel, wo ich es kaum erwarten kann auf das Fazit.
Um das Fazit wegzunehmen, in diesem Kapitel werden nicht die besten Entscheidungen getroffen, aber in welchem Silmarillion-Kapitel bisher wurden gute Entscheidungen getroffen?
Ich glaube im letzten, wenn man das Buch dann schließen kann. Nein, ich weiß es nicht. schauen wir auf jeden Fall mal. Es, so gefühlsmäßig hätte ich schon gedacht, man hätte das eigentlich gut auch noch mit dem letzten Kapitel zusammenlegen können, weil es ja wirklich ja Hand in Hand geht. Und dann dachte ich mir so beim Lesen so, nein, 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 nein. Ja, sei es drum.
Um auch einmal ganz kurz wegzukommen von den ganzen negativen Sachen. Norniel hat ein lustiges TikTok gefunden, das wir euch verlinken werden, in dem die Geschichte des Silmarillions leicht flockig zusammengefasst ist. Es ist sehr amüsant. Wie gesagt, wir werden es verlinken und dann könnt ihr nochmal alles Revue passieren lassen, was bisher passiert ist. Genau, es ist auf Englisch, aber...
Ja, ich überlege die ganze Zeit, welches das Urlied ist. Also er hat ja eine bekannte Melodie genommen und darauf gesungen. Und ich muss dir sagen, ich verstehe ihn nicht. Also ich kann...
Was er singt?
Ja, also er hat es ja nochmal dankenswerterweise als Schrift. Und wenn ich es lese und ihn gleichzeitig singen höre, und ich rede nicht von 17-facher Geschwindigkeit, ich finde, der spricht so undeutlich, dass ich immense Schwierigkeiten habe. Das habe ich aber sehr häufig bei Liedern, dass die Melodien für mich so dominant in meinem Kopf sind, dass ich die Sprache, das, was gesprochen wird, nicht verstehe. Und dann nuschelt er auch nochmal, dann verschluckt er auch noch Buchstaben. Und ich heiße,
da ist er noch Amerikaner.
Ja, ohne den Text wäre ich maßlos aufgeschlissen. Ich habe King, hätte ich irgendwann verstanden. Und Fire. Aber das war's. Also das.
Naja, aber es gibt ja die Schrift, also sollte es zu genießen sein.
Ja.
Jetzt der Werbeblock.
Ich bin sehr gespannt, was du für einen Werbeblock einführst.
Ich dachte, wir wollten beide Blöcke, Werbeblöcke machen für Dinge, die, die veröffentlicht wurden, veröffentlicht werden. Also ich habe, es ist schon ein bisschen her, ich habe es vergessen, in der letzten Folge zu erwähnen. Ich habe in den letzten anderthalb Jahren, so lange hat das gedauert, einen Silmarillion-Guide übersetzt. Den hat eine amerikanische Tolkien-Expertin geschrieben und ich habe den von Englisch auf Deutsch übersetzt. Wir werden euch den verlinken und das ist quasi, also es gibt zu jedem Kapitel, gibt es so eine Zusammenfassung, was in dem Kapitel passiert und dann gibt es noch so ein paar Übersichten über Valar und sowas. Also da geht es wirklich erstmal rein darum, was passiert und nicht um Werksgeschichte oder all sowas. Aber ist vielleicht ein ganz netter, noch ein ganz netter Zusatz für euren nächsten Silmarillion, für eure nächste Silmarillion-Lesung.
Und wo kann ich das dann kaufen?
Das kannst du gar nicht kaufen, das kannst du dir umsonst runterladen.
Oh, nee, kostenlos, umsonst ist es ja nicht.
Für Leute wie ich, bei denen umsonst und kostenlos die gleiche Bedeutung haben, ist es umsonst und kostenlos. Für Leute wie Tobias ist es nur kostenlos.
Ja, toll. Ich glaube, für Leute wie mich ist es... lassen wir das. weil das, was Maria mich jetzt wahrscheinlich darauf hinmachte, ist mein Erstlingswerk, das im August erscheint. Und zwar ist letztes Jahr ein Verlag an mich herangetreten mit der Bitte, doch ein Herr der Ringe-Quizbuch zu schreiben. Und ich habe verzweifelt versucht, auch das Silmarillion, das Ding, wo ich ja jetzt Experte drin bin, in diesem Quizbuch unterzubringen. Aber sie wollten unbedingt den Herrn der Ringe und den Hobbit. Und das Schlimmste daran ist, sie wollten vor allem auch Filmfragen haben. Was natürlich den Herrn der Ringe Film nochmal zu gucken, ist jetzt, also den Herrn der Ringe Film, den kann man ja wirklich gut angucken. In der Extended Edition, Popcorn, Leinwand, Füß hoch. Aber ich sehe das Geld, was ich dafür bekommen habe, was wie gesagt vernachlässigbar ist, sowas macht man ja nicht, um Geld zu verdienen. sich als Schmerzensgeld für die Hobbit-Filme. Aber es ist so.
Aber ist gut. Mhm. Ist sehr gut, dass du die doch mal geguckt hast, denn wir werden am Ende der Folge ganz kurz über die Hobbit-Filme reden, tatsächlich.
Oh, ich bin sehr gespannt. Wobei, so viel sei noch gesagt, es ist schon so aufgeteilt, dass wenn man nur die Filme gesehen hat, mehr als die Hälfte der Fragen beantworten kann. Und wenn man nur die Bücher gelesen hat, kann man auch mehr als die Hälfte der Fragen beantworten. Es hat zwar gerade beim Hobbit sehr lange gebraucht, um zu finden, was im Film und Buch gleich ist. Aber da hatten wir ja auch drei Filme zur Auswahl und nicht nur einen Film. Und es ist halt Multiple Choice. Manche gibt Freitextfragen. Aber es gibt auch Fragen, da sind eine Antwort, zwei Antworten, drei Antworten und vielleicht sogar vier Antworten richtig. Das heißt, es ist nicht so, dass halt einfach nur man so als Erste sieht. Und manche sind gemein und manche sind halt sehr einfach. Also ich glaube, die erste Frage, die drin ist, welche Form hat Bilbos Tür? Quadratisch, dreieckig.
Rund.
Und ja, das Buch ist ab 10 Jahre, aber ich habe halt schon geguckt, dass da auch Fragen drin sind. Es sind dann, wie gesagt, 4 Kapitel. Hobbit, die Gefährten, die 2 Türme, die Rückkehr des Königs. Und die sind nochmal unterteilt in 3 Schwierigkeitsstufen. Und ja, schauen wir mal. Vielleicht, Maria, können wir beim Ting mal eine Runde spielen, falls das Buch schon raus ist. Ansonsten freue ich mich auch gerne über eine wohlgemeinte Rezension von dir für die Website.
Fragst du denn auch, wann in Minas Tirith die Sonne aufgeht?
Ich glaube nicht. Wieso?
Schade. Oh. Das ist immer noch meine absolute Lieblingsfrage, die ich mir selber jemals ausgedacht habe.
Aber ich habe an dich gedacht und man möge mir jetzt verzeihen. Ich habe nämlich, ich weiß nicht mehr, welche es müsste. Was soll Bilbo vor unerwünschten Besuchern schützen? Ein Schild, eine Wache, ein Bauzaun, ein Wassergraben? Ich hab dir einen Bauzaun eingebaut. Für Team Bauzaun.
Yay, Bauzaun.
Was keiner verstehen wird, außer die Leute, die beim Tolkien-Tag Helfer sind oder halt in diesen Gefilden rumschwirrt und Team Bauzaun. Also meine kleine Hommage und Dankeschön für deine Arbeiten und Co. sowie das Team Bauzaun, das immer wieder für gute Laune auflegt. Muss ich irgendwo einen Bauzaun in diesem Quiz unterbringen.
Oh, da fällt mir ein, ich habe gestern ein Bauzaunbild gemacht und habe vergessen, es zu posten.
Oh, das
muss ich
nein.
Gleich doch machen. Ich wollte gestern spazieren gehen und Bauzäune haben meinen Spaziergangsweg blockiert.
Oje, oh oje. Oh, wollen wir mal mit dem Kapitel anfangen?
Wollen wir mal aufhören, Insider zu erzählen, die niemand versteht. Okay, also das Kapitel heißt, wie gesagt, der Untergang von Doriath. Es besteht im Wesentlichen aus 2 Teilen, da werden wir gleich zukommen. Erstens erfahren wir etwas über Hurins Fortleben. Hurin, der Vater von Turin, ihr erinnert euch. Turin, die kompetente Person aus dem letzten Kapitel. Und dann geht es um noch eine andere kompetente Person, nämlich Thingol. Und wie Thingol zu seinem Ende kommt. Zunächst wollen wir aber einsteigen mit ein bisschen Werksgeschichte, was bei uns immer dazu gehört. Da hat nämlich Diro geschrieben im Discord, ich finde es schade, dass der Untergang Doriath nicht als Buch ausgekoppelt wurde und ich frage mich, warum. Dabei weiß ich jetzt nicht, inwieweit die Handlung dieses Kapitels in die Kinder Hurins mit reingenommen wurde, werde ich ja im nächsten Podcast herausfinden. Es wird ein bisschen reingenommen in dem Sinne, dass der Anfang des Kapitels, das Ende des Buches die Kinder Hurins ist, aber weiter nicht. Und dann hat Florian darauf geantwortet, dass man das gar nicht als Buch hätte auskoppeln können, weil es viel zu wenig Material dazu gibt. Und das ist ein Problem, in dem wir uns jetzt nähern. Nämlich quasi ab diesen Kapiteln, ab Turin quasi, gibt es von Tolkien keine aufbearbeiteten späteren Formen der Kapitel mehr. Weil es ist so, das hat Florian ganz schön zusammengefasst. Für fast alles, was im ersten Zeitalter nach Turins Geschichte passiert, gilt, dass Tolkien in den 1910er und 1920ern eine sehr frühe, sehr andere Version geschrieben hat und dann um 1930 nochmal eine modernisierte Zusammenfassung. Danach hat er nie wieder ein Silmarillion begonnen, was diese späten Ereignisse erreicht hat. Immer vorher abgebrochen, weil er nochmal von vorn anfangen wollte und weil der Verlag es nicht veröffentlichen wollte. Und aus diesem Grund gibt es einfach weniger Material zu dem Untergang von Doriath als jetzt zum Beispiel zu, keine Ahnung, was ist sonst untergegangen?
Naja, der Untergang von Gondolin oder der Fall von Gondolin wie es ja, glaube ich, ja, im genau. Deutschen heißt, da gibt es ja tatsächlich noch eine Auskopplung.
Genau, da war das eine von Tolkiens Lieblingsgeschichten war, die er ausgebaut haben wollte. Aber es gibt jetzt zum Beispiel mehr Informationen über, jetzt fällt mir echt nichts ein, keine Ahnung, über Thingol und Melian halten Händchen im Wald, als Thingol stirbt. Um es mal ganz grob zu sagen.
Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass wir jetzt auch so langsam an einen Punkt kommen, wo Tolkien, also wir haben ja jetzt das Problem, dass Tolkien zwar dieses Werk angefangen, aber nie beendet hat. Und Christopher Tolkien hat ja zwar Sachen noch zusammengeführt, wenn es irgendwo einzelne Bröcke gab, dass sie so im Stile seines Vaters, dass es so passt. Aber er hat ja jetzt nicht wie Tolkien selbst angefangen, große ganzen Geschichten zu schreiben und sich zu erweitern. Sprich, das, was am Anfang da war und überarbeitet war und wo es mehrere Versionen gibt, ist es natürlich einfach, etwas rauszumachen. Und jetzt müssen wir von dem leben, was Tolkien noch da gelassen hat und was Christopher Tolkien für so gut oder und ausgearbeitet fand, als dass man daraus ein Buch herausbringen könnte.
Ja, wobei es bei diesem Kapitel tatsächlich so ist, dass da Christopher Tolkien mehr redaktionelle Freiheit in Anspruch genommen hat als bei anderen Kapiteln. Und dazu habe ich auch ein Zitat rausgesucht aus dem 11. Band der History of Middle-Earth, The War of the Jewels. Da spricht Christopher Tolkien über diese Kapitel quasi. Und da sagt er zur Geschichte, wie sie im Silmarillion veröffentlicht wurde. Tobias, möchtest du vorlesen?
Kam nicht leicht zustande, sondern war das Resultat langen Experimentierens. Auslassung, es scheint zu der Zeit, dass die Geschichte von Untergang von Doriath, wie sie erhalten ist, viele Elemente enthält, die komplett inkompatibel mit dem Silmarillion, wie es sich vorgestellt wurde, waren und dass es hier eine unausweichliche Wahl gab. Entweder diese Vorstellung aufzugeben oder die Geschichte zu ändern. Ich denke jetzt, dass diese Sichtweise ein Fehler war und dass die zweifelsohne bestehenden Schwierigkeiten hätten überwunden werden sollen, ohne die Grenzen der redaktionellen Funktion zu überschreiten.
Ja, was Christopher in seiner leicht verklausulierten Art da sagt, ist, er hat, was ich eben gesagt habe, er hat zu viele Freiheiten sich genommen, sagt er später, weil es eben so wenig Material gab und das Material aus einer so frühen Schicht des Silmarillions kam oder Sachen nicht richtig ausgearbeitet waren. Also es gab Probleme, die Tolkien nicht mehr beantwortet hat oder nicht mehr aufgelöst hat. Und das alles hat nicht zum Rest des Silmarillions gepasst. Und dann hat Christopher das in so eine Form gepresst, damit es dann eben passt.
Und das meine ich ja. Dadurch, dass Tolkien es nicht mehr geschrieben hat, musste es ja im Prinzip angefasst werden. Und wenn Christopher Tolkien ja schon Sachen hinzudichtet oder schreibt, dann ist ja auch klar, dass es da nicht genug Material gibt, um dieses Teil als eigenes Buch auszukoppeln.
Genau. Und jetzt habe ich noch einen Literaturtipp für alle von euch, die gerne mehr über diese Sache lesen würden, nämlich wie Christopher das Silmarillion erstellt hat. Es gibt dazu ein sehr gutes Buch, leider, wie immer, natürlich nur auf Englisch. Es ist auch relativ teuer. Es heißt Arda Reconstructed und ist von Douglas Charles Kane. Ist natürlich verlinkt in den Shownotes. Und da in diesem Buch ist ganz penibel aufgedröselt, welche Sätze, also es ist wirklich bis auf die Sätze heruntergebrochen, Christopher aus welchen Versionen von seinem Vater genommen hat. Das ist super interessant zu lesen, vor allem spannend für die Leute, die sich fragen, wie viel Christopher steckt im Silmarillion. Also wirklich eine riesengroße Empfehlung.
Wie immer alle Links in den Shownotes.
Ja, so viel zum Thema Werksgeschichte. Bevor wir ins Kapitel einsteigen, Tobias, könntest du noch ganz kurz das letzte Kommentar von Diro vorlesen?
Mir ist auch aufgefallen, dass das ein fast Morgoth-freies Kapitel ist. Der sitzt in Angband und schaut zu, wie sich Elben und Zwerge die Köpfe einschlagen und grinst sich eins. Frei nach dem Motto, wenn zwei sich streiten.
Das ist eigentlich eine sehr gute Zusammenfassung des Kapitels. In diesem Kapitel wird sich so unfassbar viel gestritten.
Also, dieses Kapitel war von Vorhersehbarkeit nicht zu überbieten.
Echt, fandest du?
Ja, also mich hat, es gibt nur eine einzige Stelle, wo ich ein wenig überrascht war, aber nur, weil ich dich dann seinerzeit falsch verstanden hatte. Dass ich hatte verstanden, als wir mit dem Kapitel Beren und Lúthien vorkommen, dass sie in dem Buch nicht mehr auftauchen, was ja nicht der Fall ist, weil sie tauchen ja in diesem Kapitel nochmal auf.
Okay, vielleicht habe ich das gesagt. Ich kann mich wie immer nicht daran erinnern, was ich jemals gesagt habe.
Kann auch sein, dass du gesagt hast, sie tauchen noch einmal auf und ich habe verstanden, dass sie tauchen irgendwie kein Mal mehr auf. So, wie gesagt, das war so die einzige Überraschung. Und dann dachte ich mir so, es ist so ideenlos. Es ist so, so langweilig, so vorhersehbar. Und
ich glaube, du bist jetzt ein bisschen, wie sagt man, ein bisschen, wie heißt denn das Wort?
Ich bin mal gespannt, was ich bin.
Ein bisschen verwöhnt, das ist das Wort. Ein bisschen verwöhnt durch die Kinder Hurins, weil, Entschuldigung, also Thingol stirbt. Und ich finde, Thingols Tod ist jetzt nicht unbedingt vorhersehbar in der Art, wie er stattfindet.
Ich sage ja, es gibt so einzelne Elemente, wo ich sage, okay, aber es gab halt einfach so, ach, und dann ist der wieder beleidigt und dann zieht der wieder in den Krieg und dann hier wieder und dann, ja, du hast ja recht, ich bin schuld, ich habe meine Schuldigkeit getan, hier ein bisschen Piesacken, da ein bisschen Piesacken, ich bin aber der letzte Verschwinder, ja, aber ich bin hier Daddy und du hast meinen Sohn ewig getreu, oh, verschon mich, töte mich nicht, hier, nimm dir, was du haben willst. Ach, ich töte dich trotzdem. Lass uns mit der Zwergenarmee rein. Also es war so, also es gab auch echt Phasen, die musste ich mir 3-4 Mal anhören, bis ich sie verstanden habe. Und dieses Kapitel war eine sehr schmerzhafte Bauchlandung. Das ist wie so ein Kind. Du kletterst so den Baum rauf, fühlst dich wieder größer, hast ein geiles Kapitel hinter dir, dann rutschst du aus, fällst irgendwie so auf den Bauch, es presst dir so die komplette Luft aus den Lungen und hast dann dieses Gefühl zu ersticken, weil du die Lungen nicht mehr mit Luft gefüllt kriegst. So fühlte sich dieses Kapitel an.
Okay, ich kann das jetzt nicht so ganz nachvollziehen, aber wenn du das so fühlst, dann möchte ich dich natürlich nicht in deinen Gefühlen einschränken und vielleicht haben es andere Leute ja auch so empfunden.
Vielleicht lehrst du mich aber auch einfach während dieser Folge mal wieder eines Besseren. Wäre nicht das erste Mal. Jetzt wollte ich das Buch gerade kaufen, das habe ich ja schon 2015 gekauft.
Das ist richtig, ich habe es auch bei euch im Regal gefunden und angefangen zu lesen.
Ah, okay. Gut.
Es war eins der 8 Bücher, die ich gelesen habe, während ich der 3 Tagen, die ich bei euch war, ich weiß nicht. Gut, wollen wir mal einsteigen ins Kapitel?
Mach das.
Okay, Hurins Fortleben. Denn, wir erinnern uns, Hurin sitzt ja bei Morgoth herum, unfreiwillig, und schaut sich an, was so abgeht bei seiner Familie. Und das ist wirklich sehr traurig. Da steht ja jetzt so schön der Satz, unglücklich war Hurins los. Und das können wir, glaube ich, unterstreichen.
Ja.
Morgoth gibt sich dann auch noch alle Mühe, Thingol und Melian im schlechten Licht erscheinen zu lassen, denn Morgoth hat Pläne mit Hurin und die setzt er jetzt in Gang. Er lässt nämlich Hurin frei und sagt, du kannst gehen. Auf Wiedersehen. Wenn du möchtest, Tobias, könntest du jetzt vorlesen ab dem 3. Absatz.
Zwar setzte Hurin in Morgoths Worte wenig Vertrauen, wusste er doch, dass der kein Mitleid kannte. Die Freiheit aber nahm er an und ging fort voller Schmerz, verbittert durch die Worte des dunklen Herrn. 1 Jahr war vergangen, seit dem Tode Thurins, seines Sohns. 28 Jahre lang hat er in Angband gefangen gesessen und war nun von düsteren Aussehen. Noch weiter?
Ja, es kommt jetzt noch ein bisschen, dass sein Haar und Bart weiß und lang waren. Hurin geht jetzt zurück nach Hithlum, wo ja niemand mehr ist von seiner Familie und die Ostlinge haben die Kontrolle übernommen und haben sein Volk unterjocht. Und sein eigenes Volk, beziehungsweise die Reste von dem, die noch da sind, nehmen ihn auch nicht an, weil sie nämlich glauben, dass er mit Morgoth irgendwie im Bunde ist. Weil, warum hat Morgoth ihn freigelassen? Das wissen wir ja nicht. Und dann kommt als nächstes der Halbsatz. So macht die Freiheit Hurins Herz nur noch mit bitterer. Und das ist vielleicht der Grund für die Sachen, die jetzt passieren. Denn Hurin stellt sich wenig intelligent an im Weiteren. Er ist ziemlich sauer und zwar auf sämtliche Personen in seinem Leben, was ja irgendwie auch verständlich ist, dem, was mit ihm passiert ist. Und das Erste, was er jetzt erstmal tut, ist Gondolin bloßzustellen, zu verraten. Möchte er gerne zurück nach Gondolin, aber ihm wird das verwehrt durch Turgon, der ihm nicht so ganz traut, denn er glaubt auch, dass er sich jetzt mit Morgoth irgendwie verbündet hat. Aber er denkt, überlegt sich später anders und schickt dann Thorondor, der ihm am Anfang erzählt hat, dass Hurin da herumläuft und gerne nach Gondolin möchte. Der schickt ihn dann los, um Hurin zu suchen, aber Hurin ist bereits weg. Hurin ist so verzweifelt, dass er sich quasi in Richtung Gondolin stellt und brüllt. Das ist im Abschnitt, der beginnt. Denn Hurin stand verzweifelt vor der stummen Klippe.
Turgon, Turgon, denk an das Feen von Serech. O Turgon, willst du mich nicht hören in deinen versteckten Hallen? Doch kein Laut war zu hören, außer dem des Windes im trockenen Gras. So hat es auch im Serech gepfiffen gegen Abend, sagte er. Und während er sprach, ging die Sonne hinter den Schattenbergen unter. Und Dunkelheit fiel um ihn. Und der Wind hörte auf und still wurde es in der Einöde.
Und mit seinem Gebrüll hat Hurin jetzt Morgoth einen Hinweis darauf gegeben, wo Gondolin ist. Und vorher hatte Morgoth quasi überhaupt keine Ahnung. Und jetzt weiß er, okay, es ist irgendwo in der Nähe von den Chrysaelgrim, also diesem Berg-Gebirge, wo die Adler auch leben. Und dann steht da, dies war das erste Unheil, das Hurins Freilassung bewirkte. Als nächstes, was nächstes passiert mit Hurin, ist, dass er sich schlafen legt und dabei hört er dann die Stimme Morwins, die ihn ruft. Durch diese Stimme, die ihn ruft, kommt er dann nach Brethil und zwar zum Grab seiner Kinder. Und dort findet er seine Frau, die am Grabstein sitzt. Und Morwin sagt dann zu ihm, endlich kommst du. Ich habe zu lange gewartet. Da hatte jemand, glaube ich, auch geschrieben bei Discord, ich weiß gar nicht, ob ich hier habe. Das ist wieder von Diro, ab Zeile 63.
Die Sterbegeschichte von Morwen zählt für mich zu den traurigen schönsten bisher im Silmarillion, sofern man bei sowas von schön sprechen kann. Wenn ich das richtig sehe, hat sie das mit der Inzest nicht gewusst und Hurin sagte es ihr auch nicht. Somit kann sie in ihrem Gebrechen und in der Trauer um ihre Kinder aber trotzdem in den Armen ihres Mannes friedlich sterben. Hurin wollte seiner Frau in den letzten Sekunden ihres Lebens nicht noch mehr das Herz brechen. Die Frage ist, wäre ich Morwen? Ich würde eigentlich doch wissen wollen, was passiert ist, selbst wenn es mich noch mehr umbringt. Aber wenn ich es dann weiß, würde ich wohl sagen, dass es besser gewesen wäre, ich hätte es nicht gewusst. Für Hurin muss das aber die Hölle sein, mit seiner Trauer und dem Wissen über alles vollkommen alleine zurechtzukommen zu müssen und es nicht teilen zu können. Dass das alles in Wut und Zorn umschlägt, ist nun allzu verständlich.
Ja, was denkst du?
Ich gehe mit, bis auf den letzten Satz. Also, vielleicht, ich tick da vielleicht doch einfach anders. Aber wenn ich mich dafür entscheide, dann ist das gut. Ich habe dann keinen Hass, Groll, Wut, Zorn, weil ich jemandem etwas nicht sagen konnte. Und das Dilemma, vor dem Hurin steht, ist natürlich ein altbewahrtes. Egal wie er es macht, er macht es falsch. Sagt das nichts, ist sie vielleicht sauer, dass sie es ihm nicht gesagt hat, sagt er es ihr, sagte sie, kannst du mir nicht irgendwie die letzten Sekunden meines Lebens in Frieden gönnen? Ich glaube, ich hätte es auch nicht gesagt. Wobei diese Annahme ja eh darauf beruht, dass es irgendwie noch was, ein Leben oder eine Seele danach gibt, wie bei den Elben, was es ja bei den Menschen einfach in der Form nicht gibt, Ausnahmen bestätigen die Regel. Denn der Tod ist nur schmerzhaft für die Hinterbliebenen und nicht für die Person, die tot ist, wenn man jetzt mal von einem gewaltsamen oder schmerzhaften Tod absieht. Aber ich meine so, die Trauer und der Schmerz ist ja bei den Hinterbliebenen und die Person muss damit zurechtkommen. Sprich, selbst wenn er es ihr vorher gesagt hätte, und sie denkt so, boah, nee, scheiße, und dann tot ist, dann waren das zwar ihre letzten Gedanken, aber diese Gedanken sind meiner Meinung nach genauso gut und schlecht, wenn man keinen Glaube an ein Leben danach hat, etc. pp., wie ich liebe dich und ähnliches. Also das sind halt einfach so Aussagen, da kommt es sehr auf die ideologische Ausrichtung einer Person an. Wenn eine Person an das Leben danach glaubt, würde ich gucken, dass ich ihr ein friedliches Leben mit rübergebe. Wenn ich weiß, die Person weiß, ich bin gleich tot und wenn dich noch etwas belastet, hau raus, weil ich bin gleich eh nicht mehr da, dann würde ich das nehmen. Also das würde ich sehr sehr nüchtern rational betrachtet durchführen.
Schnell, sag mir, glaubst du ans Leben nach dem Tod?
Naja, also wenn man so eine Partnerschaft hat, gehe ich schon davon aus, dass man über den Jahren mitkriegt, inwieweit ein Mensch oder eine Person dazu eingestellt ist.
Also ich denke, bei Tolkien ist die Sache klar, weil wir wissen jetzt zumindest zum Teil, was mit den Menschen passiert, nämlich, dass die irgendwie erstmal in den Westen fahren und dann die Welt verlassen. So ganz grob. Also genau wissen wir es nicht. Und da ist Tolkien, glaube ich schon, es gibt ein Leben nach dem Tod.
Ja, aber es muss doch nicht für all seine Figuren gelten.
Das stimmt. Das wäre jetzt eine interessante Diskussion, die wir führen könnten, wenn wir im letzten Kapitel mehr über die theologischen Hintergründe des Kapitels gesprochen hätten. Da wir das nicht getan haben, müssen wir die Diskussion hier jetzt wohl beenden.
Ja, also wie gesagt, es ist im Regelfall als tröstende Person, mach das, womit du womit die überlebende Person im Nachgang am besten hat.
Ja, das scheint Hurin nicht zu tun, wie wir gleich sehen werden.
Ja.
Aber zunächst noch hat Eifelsteiger geschrieben, mich hat das Wiedersehen von Hurin im Morwin sehr bewegt. Das ist so traurig, dass ich tatsächlich weinen musste. Nicht nur du, Eifelsteiger. Ich fand es auch sehr traurig immer. Es ist sehr selten, dass ich so auf Texte reagiere und zeigt mir, wie nah Tolkien mir mit seiner geschaffenen Welt ist und wie tief das alles in mein Herz gedrungen ist. Wie gesagt, ich finde das auch sehr traurig, vor allem diesen Dialog im den Kindern Hurins ist das nicht wirklich mehr, was da steht, aber es ist eben nochmal in einen anderen Kontext eingebettet und dieses Gespräch, was sie da führen, ist doch irgendwie, geht irgendwie sehr ins Herz, fand ich. Und Eifelsteiger hat auch noch eine Frage gestellt, nämlich, wo auf der Karte von Mittelerde nach dem Untergang von Beleriand ist die Insel Tol Morwen? Als Numenora wäre ich dahin gesegelt. Und die Sache ist die, es wird ja erwähnt, dass Tol Morwen, also die Stelle, an der Morwen begraben wird von Hurin, die als einziges nach dem Untergang von Beleriand, Spoiler, noch über dem Wasser ist. Aber sie ist nicht auf der Karte von Mittelerde drauf. Also ihr müsst da nicht suchen und schauen, wo Tol Morwen steht, denn sie ist nicht da. Es gibt aber natürlich Leute im Internet, die sich darüber Gedanken gemacht haben. Auch das werden wir euch verlinken. Und da hat jemand eine Karte gemacht, wo eingezeichnet ist, wo das so ungefähr sein müsste im Vergleich zur Karte von Mittelerde. Aber wie gesagt, das ist nicht auf der veröffentlichten Karte drauf. Ja, Tobias, hast du noch was zu sagen zum Tod von Morwen?
Nein.
Dann folgen wir weiterhin Hurin in seinem kleinen Rachefeldzug vielleicht. Denn als nächstes geht Hurin jetzt nach Nargothrond und dort trifft er auf einen alten Bekannten, nämlich Mim, der über was auch immer für Umwege nach Nargothrond gekommen ist und Glaurung ist ja nicht mehr da. Das heißt, da steht jetzt eine riesige Halle voll mit Schätzen. Mim denkt sich, cool, ist genau mein Ort. Hurin kommt. Hurin weiß ja, was Mim gemacht hat und sagt ihm dann, du hast meinen Sohn verraten. Und er schlägt ein Meme, was irgendwie ein bisschen sinnlos ist oder nicht, weil es ist wirklich einfach nur Rache. Es gibt überhaupt keinen Grund, also Meme greift ihn nicht wirklich an, außer mit Worten. Er hat auch Hurin bleibt ja auch nicht in Nargothrond, er hat also keinen Grund, da irgendwie zu sitzen und das Ding irgendwie einzunehmen oder so. Sondern er ist einfach nur unfassbar sauer.
Genau, er möchte das natürlich seinen Sohn rächen, weil sein Sohn kann das ja nicht mehr. Wobei ich auf der anderen Seite auch wieder denke, ich bin kein Elternteil, ich habe keine Kinder, da bin ich auch sehr froh drum. Es gibt ja so diese Aussage, diese bedingungslose Liebe von Eltern zu ihren Kindern. Was er auf jeden Fall komplett außer Acht lässt, ist ja, dass sein Sohn ihn ja doch im Vorfeld zumindest angegriffen hat, dass durch seinen Angriff und Co. von dem kleinen Herrn Zwerg der Sohn getötet wurde. Also ich meine, das Böse ging ja erstmal von den Menschen und nicht von den Zwergen aus. Aber das scheint er ja komplett zu ignorieren und sich ja nur auf das Endergebnis zu setzen. Und dann kommt ja schon fast der biblische Spruch Auge um Auge, Zahn um Zahn. Mhm. Du hast meinen Sohn verraten, ich verrate dich nicht, aber ich konfrontiere dich mit der Reaktion auf dein oder die Wirkung deines Verrats, besser gesagt, nämlich mit dem Tode.
Ja.
Ist halt wieder ein wenig zu kurz gedacht, aber das kennen wir aus dem Silmarillion ja schon.
Ja, Eifelsteiger hat dazu auch noch geschrieben, Hurin in diesem Moment immer noch von Morgoth beeinflusst sein sollte, denn warum hätte er Mim sonst erschlagen? Und ich weiß nicht, ob er im Sinne von Morgoth beeinflusst ist. Also Eifelsteiger hat geschrieben, Morgoth ist noch in Hurin. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich glaube, Morgoth Lügen, die er Hurin erzählt hat, die haben auf jeden Fall einen Einfluss hier. Und die Sache ist, wir wissen ja auch nicht, eigentlich gar nicht genau, wie Mim jetzt genau Hurin verraten hat. Also wurde er gefangen genommen und wurde er gefoltert und hat es dann verraten oder hat es freiwillig verraten? Darüber hatten wir ja in der letzten Folge gesprochen. Ja, darum wissen wir auch nicht so genau, was Hurin eigentlich weiß. Und da fällt mir gerade noch eine Sache ein, weil Morgoth sagt ja zu Hurin im letzten Kapitel, oder das kommt vielleicht sogar nur in Kindern Hurins vor, siehe, was ich sehe. Das heißt, wir wissen gar nicht, ob Hurin wirklich wahrheitsgetreu das gesehen hat, was passiert ist, oder nur, dass das Morgoth ihm sehen lassen wollte. Ich glaube, das wird nicht aufgelöst irgendwo mal.
Hm.
Doch, es steht hier im Kapitel jetzt im Untergang von Doriath, doch wurden noch Lügen in die Wahrheit gemischt und manches Gute wurde verschwiegen oder entstellt. Also vielleicht können wir davon ausgehen, dass Hurin, falls Mim Turin nicht freiwillig verraten hat, dass Hurin das nicht weiß. Morgoth einfach nur ein bisschen Hass schüren will.
Auch hier wieder so eine Sache, die werden wir nie mit vollendlicher Gewissheit beantworten können.
Aber macht es das nicht auch spannend?
Ja, natürlich. Ich meine, wir können ja jetzt hier theoretisch mal solche Sachen stundenlang debattieren oder auf dem Discord oder gut, es bringt ja schon die Menschen zusammen. Es kann halt nur passieren, dass es irgendwann an einem Punkt kommt, wo dieses nicht genaue Sachen sich halt, nicht das nicht genau wissen, sich halt auch in einer gewissen Art der Frustration auslotet und dann wäre es natürlich sehr tragisch, wenn wir anfangen, Zwerge umzubringen.
Frustration, darüber werden wir am Ende dieser Folge ganz viel reden. Da werde ich nämlich mal erzählen, worüber ich richtig frustriert bin, weil ich eine Sache nicht weiß.
Oh, da bin ich aber gespannt.
Wollen wir weitermachen mit Hurins guten Taten?
Ja, gerne.
So, als nächstes geht Hurin nämlich in seinem kleinen Rachefeldzug geht er nach Doriath. Denn, das hatte ich ja eben schon gesagt, Morgoth hat ihm noch so ein paar Lügen über oder falsche Darstellungen über Thingol Melian ins Ohr geflüstert. Hurin hat nur eine einzige Sache mitgebracht aus Morgothron von all den Schätzen, nämlich das Nauglamir.
Ach so.
Auch das. Bitte keine Geschenke, schlechte Laune mitbringen. Er hat ein Geschenk mitgebracht, nämlich das Nauglamir. Das Nauglamir kommt in einem früheren Kapitel vor, was ich schändlichst nicht vermerkt habe, welches Kapitel es ist und es deshalb jetzt suchen werde. Wie heißt denn das Kapitel? Hm? Da kam es doch nicht vor. Okay, also laut Silmarillion PDF kam es doch nicht vor. Ich war mir sicher, dass es vorkommt. Okay, seltsam. Auf jeden Fall, das Nauglamir wurde geschmiedet, wie es im Kapitel da steht, für Finrod von den Zwergen. Ich finde es sehr witzig. Also ich finde es wirklich unfassbar witzig, dass es als Halsband übersetzt ist. Auf Deutsch. Weil an meinem Halsband denke ich wirklich ausschließlich an ein Hundehalsband. Also ich kann mir kein anderes anfangen.
Ja.
Also auf Englisch heißt es Necklace, also Halskette.
Ja.
Aber es gibt bestimmt irgendwelche historischen Sachen, die man als Halsband bezeichnet hat, die nicht für Hunde sind. Aber Tobias, kannst du dir irgendetwas vorstellen, was Halsband heißt und nicht für ein Tier ist? Oder für Menschen in bestimmten Situationen?
Ich wollte gerade sagen, ich war ja jahrelang selbstständig und habe ja auch das ein oder andere Bordell technisch betreut und Software für die geschrieben.
Ja, du bist Experte.
Da kommen Halsbänder definitiv vor, in jeglicher Form und Größe. Ja, wobei, sagen wir mal so, also ich kenne das noch von der Schule, dass irgendwie Punker und Co. so Nietenhalsband hatten, den ich jetzt auch nicht unbedingt der BDSM-Szene zuschreiben würde. Aber solche Sachen gibt es natürlich noch. Aber ich gebe dir recht, eine Halskette oder eine Kette im Allgemeinen wäre auf jeden Fall die passendere Übersetzung. Aber weißt du, was das Schöne ist, Maria?
Was?
Unser Ting-Ehrengast, weißt du schon, wer das ist?
Nein.
Lisa Kuppler.
Oho.
Und Lisa Kuppler hat ja unter anderem die deutsche Übersetzung von Kriege, vom Herrn der Ringe, komplett überarbeitet. Und die hatte mir ja auch für den Tollcast mal ein sehr ausführliches Interview gegeben. Packen wir euch auch in die Shownotes. Und die hat sich ja natürlich auch mit unglaublich viel mit Wolfgang Kriege beschäftigt, der zu diesem Zeitpunkt schon tot war. Und das sind zum Beispiel so Fragen, die wir ihr definitiv stellen können auf dem Ting. Wir hatten uns hier beim, ich glaube, im Herrn der Ringe gab es auch so ein, zwei Wörter, wo ich sage so, da wäre mal interessant zu wissen, ob Lisa eine Ahnung hätte, warum Kriege das so übersetzt hat.
Das müssen wir auf unsere To-Do-Liste schreiben. Ja. Nach Halsbändern fragen.
Genau. Und welche Farbe sie bevorzugt.
Genau. Und ob mit Nieten oder ohne. Ich weiß gar nicht, wie man sich das vorstellen soll. Ich habe mir das jetzt vorgestellt wie so eine, weißt du, so eine Ratskette, die so Bürgermeister haben. Der Bürgermeister von Aachen oder so.
Ja, ich hätte es nicht ganz so groß mir vorgestellt. Also ich hätte jetzt schon irgendwie so, ich muss dazu auch sagen, dass ich bei solchen Sachen auch eigentlich immer eher beim weiblichen Geschlecht bin, also eher so Dekolleté-Ketten, also wenn man so Serien guckt, wo dann immer wieder Ketten gestohlt werden, das sind das halt immer so diese obere Brustketten, die im Halsbereich sind. Ich bin jetzt aber auch kein Experte, wie die Teile heißen. Aber so hatte ich mir das vorgestellt. Das ist im Prinzip nicht so ganz so eine Ratskette, die geht ja meistens so bis zum Bauchnabel runter. So groß hätte ich das jetzt nicht, sondern eher so ein schmückendes, zierendes Objekt.
Ich habe gerade einen Link zu einem Bild von Ted Naismith reingepackt.
Da bin ich aber auch gespannt. Teile
71. Das sieht nämlich schon eher aus wie ein Halsband.
Das ist toll, Mauer. Das ist der falsche Link. Ja, wobei, so wie er es gezeichnet hat, wäre es ja auch schon fast als Krone, auch wenn das halt dann mitten auf der Nase hängen würde.
Ja.
Aber doch, so wie Ted Naismith, wir packen euch auch diesen Link natürlich auf Tolkien Gateway in die Shownotes, ist es tatsächlich eher ein Halsband. Aber ein sehr unbequemes, glaube ich. Also wenn ich mir überlege, wie groß das Teil ist.
Ach, ja, das
weiß nicht meins. Aber ich muss es ja auch nicht tragen.
Okay, Spezialhausaufgabe für nächstes Mal. Bitte malt uns Bilder vom Nauglabier. Okay, oder ist Maxi nicht Kunstschmiedin?
Ich meine ja, die könnte Maxi man natürlich auch fragen.
Maxi, bitte schmiede uns ein.
Oh, zum Tolkien-Tag. Zwei bitte.
Damit laufen wir dann rum. lange Abschweifung über Halsbänder. Auf jeden Fall, das ist die einzige Sache, die Hure mitgebracht hat aus Nargothrond. Und das wirft er jetzt Thingol vor die Füße. Thingol gibt ihm irgendwie so, sagt ihm so, hallo, schön, dass du da bist, Hurin. Und Hurin ist aber immer noch ziemlich sauer. Zeile 73.
Empfange du deine Gebühr, rief er, für freundliche Aufnahme meines Kindes und meines Weibes. Denn dies ist das Nauglamir, viele Elben und Menschen dem Namen nach bekannt. Und ich überbringe es dir aus der Dunkelheit nach Gothrond, wo dein Blutsverwandter Finrod es hinterließ, als er mit Beren, Barahirs Sohn, aufbrach, um den Auftrag Thingols von Dorias zu erfüllen.
Ja, wie ich das verstehe, Hurin wirft jetzt quasi Thingol vor, an allem schuld zu sein, was irgendwie jemals passiert ist. Denn Thingol hat ja Beren losgeschickt, um den Silmaril zu stehlen. Und daraufhin hat Maedhros sich gedacht, wenn so zwei Leute diesen Silmaril stehlen können von Morgoth, dann können wir ihn ja wohl mit der Armee auch völlig besiegen. Und das hat nicht so gut geklappt, wie wir vor zwei Kapiteln erfahren haben. Thingol ist ein bisschen ratlos jetzt, was er sagen soll, aber Melian sagt, Hurin Thalion, dich hat Morgoth behext, denn wer mit Morgoths Augen sieht, ob freiwillig oder gezwungen, sieht alle Dinge krumm. Was auch wieder ein Indiz dafür wäre, dass Hurin nur das gesehen hat, was Morgoth ihn sehen lassen wollte. Und Melian weist dann noch weiter darauf hin, dass Thurin doch so gut aufgenommen wurde und so weiter. Und auch Morwin und Nienor wurden doch immer nett behandelt und auch nicht da festgehalten, sondern sie wollten ja freiwillig gehen und sind dann auch gegangen. Hurin betrifft das auch, also er nimmt sich das zu Herzen und stellt dann fest, ist nicht stimmt, was Morgoth ihm erzählt hat darüber. Daraufhin verlässt er Doriath und dann steht da, keiner wusste, wohin er ging. Und man weiß auch gar nicht, wie Hurin gestorben ist. Und es wird darüber spekuliert, dass er sich vielleicht ins Meer gestürzt hat, weil er es alles so aussichtslos sah. Weil jetzt konnte er nicht mal mehr Rache nehmen, weil er kannte, dass seine Rache sinnlos ist, weil sie nur durch Morgoth Worte entstanden ist, sein ganzer Hass. Ja, und das ist das Ende von Hurin.
Reisen soll man nicht aufhalten.
Okay. Ich sehe, du hast nicht ganz so viel Mitgefühl für Hurin.
Halt dummerweise falsch abgebogen irgendwo im Leben. Also ich meine, ganz, ganz, ganz ehrlich, der sitzt da, was waren das jetzt, 24, 28 Jahre da oben festgekettet. 28 Jahre. Muss alles mit ansehen, dass man da keinen Frieden sofort findet, absolut verständlich. Frau ist tot, Kind ist tot oder Kinder sind tot. Ja, dann ist es vielleicht auch, man darf halt nicht den Fehler machen und solche Sachen in die reale Welt zu portieren, vor allem nicht in die Jetztzeit, weil dann hätte ich gesagt, es gibt genügend andere Mittel und Wege. Aber gut, wenn wir Morgoth und Elben und Valar und Maia in unserer reellen Welt hätten, würden wir wahrscheinlich eh ganz anders reden. Aber ich finde es halt so, wie gesagt, dass auch er dieses Kapitel nicht überlegt, war mir eigentlich relativ schnell klar, nachdem seine Frau gestorben war. Und das ist so das, was ich meinte, so in diesem Kapitel überraschte mich, es gab jetzt kein klassisches Foreshadowing seitens Tolkien, aber die Handlungen, die dachte ich mir so, ja, ist eigentlich nur der nächstlogische Schluss. Da war jetzt sehr wenig, wo ich dachte so, oh, Moment, warte mal, er heiratet jetzt die und die, gründet doch mal eine neue Familie und zieht irgendwie ins gelobte Land ein und baut schon mal die ersten Hobbit-Türen. Das wäre ein Move, der mich aus den Socken gehauen hätte. Ich so, wow, ich hätte ja mit allen gerechnet, aber nicht, dass er stirbt. Also das meinte ich mir so, es ist für, in diesem Kapitel war so unglaublich viel, wahrscheinlich, weil es auch einfach heutzutage der Fall ist, so schlechte Romane geschrieben. Also wenn ich ein Hörbuch höre und ich eigentlich schon weiß, was die Protagonisten als nächstes machen, ist das etwas, wo ich sage, das ist mal ganz nett, aber ich mag es halt auch, wenn mich mal zumindest einmal was überrascht oder so eine Handlung. Also wie gesagt, mich jetzt echt überrascht, wenn der gesagt hat, okay, Kinder weg, Frau weg. Hier bin ich auch nicht mehr gesehen. Ich glaube, es wird mal Zeit, irgendwie ins Fitnessstudio zu gehen, mit dem Bart zu rasieren, vielleicht eine Harley Veganer zu kaufen. Vielleicht eine Harley zu kaufen oder Veganer zu, oder beides. Mir eine neue Lebensabschnittsgefährtin suchen und irgendwie versuchen, auf meinen alten Tagen nochmal in ruhigen zu werden. Und dann nochmal irgendwie aufzustehen, um nach vielen Betteln und Bitten seiner früheren Gefolgschaft doch nochmal in die Schlacht zu ziehen und dort episch zu sterben. Das wäre ein Move, der mir aus den Socken gehauen hätte. Aber nicht untot.
Ja, aber es ist doch irgendwie sehr in Character oder zumindest für Tolkien sehr typisch, dass die Leute nicht noch irgendwie ihre Midlife-Crisis durch Motorräder fahren.
Ja, aber genau das meine ich ja. Es ist so Tolkien-typisch, dass es schon fast vorhersehbar ist. Hm. In diesem Kapitel, ich rede nicht von allen Kapiteln, aber wie gesagt, in diesem Kapitel hat mich sehr wenig überrascht.
Ich kann es ein bisschen nachvollziehen.
Auch als der Zwerg kam, dachte ich mir so, noch bevor es darum ging, er wird mir sicher gleich irgendwie auf seinen Sohn ansprechen, ob der Zwerg wird mit Sicherheit dann wieder irgendwie um sein Leben winseln und ich bin mal gespannt, ob er überlebt. Ich glaube nicht und genau so kam es. Ein cooler Move wäre gewesen, wenn er nicht getötet hätte. Wenn er gesagt hätte so...
Das wäre allgemein ein cooler Move gewesen.
Ja, aber du weißt hoffentlich, was ich meine. Also das wäre so dieses, okay, hier komm, ne, Schwamm drüber. Es ist, wir haben beide unsere Kinder verloren, es ist beide scheiße. Du kannst von mir auch den Schatz haben, aber ich will hier dieses Schmuckstück haben. Und wenn sie dann drum gekämpft hätten, wie es ja im späteren Fall der Fall ist, wo es ja auch wieder um dieses Gerät geht, um dieses Halsband... Da dachte ich mir auch so, bezahlt er die gleich? Das werden die Zwerge nicht auf sich sitzen lassen. Ach, guck mal, die Zwerge zerstören. Ah, ja, warum auch nicht? War ja nicht vorhersehbar. Also ja, ich weiß, ich bin heute ein bisschen schlecht gelaunt, auf dieses Kapitel zu sprechen.
Tja, da können wir leider nichts dran tun.
Nee.
Darum schlage ich vor, dass wir jetzt ganz schnell weiterlesen, was passiert. Und zwar... Hurin ist weg, das Nauglamir ist da und Thingol denkt sich, was mache ich denn jetzt mit diesem schönen Schmuckstück, was da liegt? Ich habe da ja noch so eine andere Sache. Und Tobias, möchtest du das Zitat ab Zeile 81 vorlesen?
Doch als Hurin aus Mengeroth fort war, saß Thingol lange in Schweigen und besah sich den großen Schatz, der auf seinen Knien lag. Und es kam ihm in den Sinn, dass man das Halsband umarbeiten und den Silmaril da reinsetzen sollte. Denn wie die Jahre hingingen, kreiste Thingols Gedanken unaufhörlich um Fëanors Stein und wurde daran gebunden. Und er mochte ihn auch den Türen seiner innersten Schatzkammer nicht anvertrauen und zog es vor, ihn stets bei sich zu tragen, ob er schlief oder wachte.
Mein Schatz!
Ja. Achtung, da ist ein Trademark drauf.
Verdammt.
Auf Precious.
Da können wir die
auf Precious, wir sagen es auf Deutsch, aber auf Precious ist ein Trademark drauf.
Verdammt, gut, dass ich die Folge nicht My Precious nennen wollte, sondern Mein Schatz!
Mein Schatz. Mein süßes kleiner Schatz.
ich stelle mir Thingol 1A vor, wie er da sitzt.
Aber dann noch bitte, also das muss ja den Peter Jackson-Film echt lasten im Herrn der Ringe, dieses Zwiegespräch zwischen Smeargol und Gollum und das jetzt mit Thingol. Wollen es zeigen? Nein, wir lassen es hier, aber die anderen finden es doch auch schön. Aber sie wollen es uns wegnehmen. Nein, mein Schatz, aber sie wollen, nein, geh fort, böser Thingol, böser Thingol.
Liked, wenn ihr TikToks von Tobias sehen möchtet, der Zwiegespräch zwischen Thingol und seinem bösen zweiten Ich, wie auch immer das heißt.
Thongol,
zwischen Thingol und Thongol sehen wollt.
Ja.
Du machst es ausgezeichnet, Tobias.
Danke.
Du solltest professioneller.
Schizophren. Multiple persönlich. Nein, ist ja nochmal was anderes. Ja.
Ja. Ist genau so, stelle ich mir das vor. Und diese Vibes haben anscheinend auch andere Leute so bekommen. Das haben sie zumindest im Discord geschrieben und in anderen Social Media. Ja, aber über genau diese Sache, also mit dem Ring und dem Silmaril und die Silmaril anscheinend eine ähnliche Ausstrahlung haben wie der Ring, das ist schon sehr interessant.
Naja, die Frage ist natürlich auch, ob das wirklich jetzt die Ausstrahlung des Rings ist oder ob das nicht auch alles mit dem Fluch und der Geschichte damit zusammenhängt. Und Thingol hat ja den Ring, wollte ich jetzt schon sagen, den Silmaril vor Fëanors Söhnen versteckt gehalten, aber auf jeden Fall ja nicht ausgehändigt, wie sie es haben wollten. Und da hängt natürlich an diesem Schmuckstück auch unglaublich viel Geschichte und natürlich auch einen sehr hohen emotionalen Wert. Und auch diese Geschichte greift ja das Ende des Kapitels nochmal auf. Und ich glaube, bis auf dass sich beim Tanzen keiner verliebt und das Wasser keine Rolle spielt, müsste eigentlich fast jedes Silmaria-Bingo bei diesem Kapitel eintreffen. Es kommt ja irgendwie so Best of 23 Kapitel oder 22 sind es ja.
Ja, schon ein bisschen, ne? Dafür, dass es das Kapitel ist, wo Christopher irgendwie die meiste Freiheit genommen hat, hat das irgendwie sehr gut hinbekommen, ist sehr, sehr angemessen umzugestalten. Was jetzt passiert? Thingol hat so Zwerge bei sich wohnen, die die Arbeiten oder so da verrichten und denen gibt er jetzt das Nauglamir und den Silmaril und sagt, mach das mal zusammen zu einem neuen schönen Schmuckstück. Und als dann fertig ist, da sagen die Zwerge aber, das ist eigentlich so hübsch, wollen wir das nicht lieber behalten? Und was dann passiert, es lohnt sich nicht so richtig, jetzt in verteilten Rollen vorzulesen, obwohl das lustig wäre. Aber willst du vorlesen oder soll ich vorlesen?
Mach du mal. Ich merke gerade noch, dass von Thongol mein Hals noch ein wenig rau ist.
Thongol. Okay. Nun wollte Thingol, der allein unter den Zwergen stand, es nehmen, also das Nauglamir, und es sich um den Hals legen. In dem Augenblick aber verweigerten es ihm die Zwerge und verlangten, dass er es ihnen abtrete, indem sie sagten, welches Anrecht hat der Elbenkönig auf das Nauglamir, das unsere Väter für Finrod Felagund fertigten, der nun tot ist? Erhalten hat er es von Húrin, dem Menschen von Dolomien, der aus dem Dunkel von Nargothrond gestohlen. Thingol aber sah ihnen ins Herz und erkannte wohl, dass sie den Silmaril begehrten und nur einen Vorwand suchten, um dies zu bemänteln. In seinem Zorn und Stolz kümmerten ihn nicht die Gefahr und er sprach zu ihnen voll Verachtung und sagte, wie könnt ihr ungeschlachtes Volk es wagen, was zu fordern von mir, Elo Thingol, dem Herrn von Beleriand, dessen Leben an den Wassern von Kuivienne begann, ungezählte Jahre, bevor die Väter des kurzen Volkes erwachten. Und voll Hoheit in ihrer Mitte stehend, gebot er ihnen mit schimpflichen Worten ohne Lohn aus Doriath zu verschwinden. Da wurde die Begier der Zwerge zur Wut entflammt und sie drangen auf Thingol ein, legten Hand an ihn und töteten ihn auf der Stelle. So starb in den tiefen Kammern von Menegroth Elwë Thingollo, König von Doriath, der als einziger von allen Kindern Ilúvatars mit einer der Ainur vereint war. Und er, der als einziger der verlassenen Elben das Licht der Bäume von Valinor gesehen hatte, starb, den letzten Blick auf den Silmaril gerichtet. Das ist schon sehr tragisch. Also, ich bin ja kein Thingol-Fan, aber er hat sich natürlich auch wieder selber eingebrockt irgendwie. Aber es ist nicht die schönste Art zu sterben, möchte ich jetzt mal sagen.
Definitiv.
Ja, Thingol ist tot und damit geht jetzt alles den Bach runter. Denn ab jetzt überschlagen sich die Ereignisse und in den nächsten Seiten wird quasi nur noch erzählt, was jetzt auf alles passiert. Und es ist irgendwie auch relativ verwirrend, weil die Zwerge gehen jetzt mal weg. Dann wird ihnen das Nogami aber wieder abgenommen direkt. Dann kommen sie wieder zurück. Dann versuchen sie es wieder zu stehlen. Dann wird ihnen aber von Bären aufgelauert. Der schlägt dann ihren Fürsten. Und es ist einfach irgendwie alles ein Riesenkuddelmuddel. Was aber irgendwie interessant ist, ist, wie Melian jetzt reagiert. Weil Melian war ja bisher immer die weise Stimme im Hintergrund, die irgendwie alles unter Kontrolle hatte, die Dorias beschützt hat und so weiter. Aber jetzt, wo Thingol tot ist, fällt sie irgendwie in so eine Art Lethargie. Auch ihr Schutzwall ist nicht länger aufrechterhalten. Darum steht da jetzt, Dorias lag seinen Feinden offen. Und das ist eine Sache, die ich irgendwie nicht so ganz verstehe. Also es wird zwar erklärt, dass sie quasi durch ihre Ehe zu Thingol quasi dieses an die Welt gebunden ist, aber trotzdem hätte ich mir irgendwie ein bisschen mehr Power von ihr erwartet, weil sie ist ja auch, bevor sie Thingol kennengelernt hat, lebt sie allein in Nan Elmoth und kommt anscheinend zurecht damit.
Ja.
Also irgendwie ist das ein Charakterwandel, den ich jetzt nicht erwartet hätte, um mal zurück zum Thema Erwartbares zu kommen. Weil sie irgendwie jetzt so einfach alles gehen lässt. Ist jetzt einfach alles irgendwie vorbei.
Und, ja, aber es passt halt in die melancholische Stimmung dieses Kapitels.
Also in die Stimmung vom Kapitel passt es auf jeden Fall, aber irgendwie nicht zur Medien, wie wir sie kennengelernt haben, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass ihre ganze Macht nur an Thingol hängt und sie irgendwie, jetzt wo er nicht mehr da ist, irgendwie gar nichts mehr hinbekommt. Und sie verlässt jetzt Mittelerde und Dorias liegt, wie gesagt, offen und die Zwerge können es plündern. Damit wird auch dieser Konflikt zwischen Elben und Zwergen begründet, der uns dem Herrn der Ringe ja dann sehr präsent ist, weil er nämlich ständig darauf angespielt wird. Und das ist der Moment, in dem das alles losgeht.
Na komm, weil du es bist.
Halleluja. Yay!
Das wusste ich tatsächlich nicht und das hätte ich auch nicht erwartet, dass es sich genau darum handelt, dass das im Prinzip der Punkt ist, warum Gimli danach im Herrn der Ringe ja so wütend reagiert, als ihm die Augen verbunden werden, oder auch, dass Thorin nicht sagen wollte, als sie von Thranduil und seinen Elben gefangen genommen wurde, dass hier im Prinzip der Keim dieses Hasses unter den Völkern ihren Ursprung hat.
Über genau diese Sache werden wir gleich noch reden, wenn wir mit dem Kapitel durch sind. Also es war ja schon vorher so, dass ich Elben und Zwerge, sag mal so, sie waren Bekannte, aber jetzt nicht die besten Freunde, aber sie haben immer zusammengearbeitet und sie werden ja dann auch später im zweiten Zeitalter noch zusammenarbeiten. Aber die Sindar und die Zwerge, bei denen gibt es jetzt eben diese Unüberbrückbarkeit, dass die Zwerge nämlich Thingol umgebracht haben. Wie gesagt, gibt es jetzt noch eine epische Schlacht zwischen Bären und den Zwergen. Und der Sohn von Beren Lúthien, Dior, der wird jetzt König von Doriath und nimmt den Silmaril an sich mit dem Nauglamir. Das lockt bestimmte Personen an. Und das können wir uns jetzt wirklich denken. Die Silfeanors denken sich, da ist so ein Reich, was nicht mehr beschützt wird durch Zauberkraft. Da sitzt ein Typ mit einem Silmaril. Lass uns mal hingehen und den Silmaril holen. Und genau das tun sie. Sie fallen also in Doriath ein, erschlagen alle, die sie kriegen können, werden aber auch selber erschlagen. Das ist nämlich irgendwie sehr interessant. Da steht jetzt, dort fiel Kelogrom von Dios Hand und Korifin fiel und der dunkle Caranthir. Aber auch Dior wurde erschlagen und Nimloth sein Weib und Kelogroms grausame Diener ergriffen seine kleinen Söhne und überließen sie im Wald dem Hungertod. Es geht einfach nur alles kaputt. Darum heißt das Kapitel vielleicht auch der Ruin von Doriath und nicht nur der Fall, weil nicht nur irgendwelche Städte ruiniert werden oder kaputt gehen, sondern auch viele Charaktere, die noch übrig waren, von den Leuten, die uns am Anfang vorgestellt wurden, sterben jetzt einfach auch in diesem Kapitel.
Leider nur nicht alle Söhne Feanors.
Na, was heißt leider? Also es sind jetzt nur noch übrig Maedhroth und Maglor und die Zwillinge. Und der Rest sollte jetzt tot sein. Das ist schon eine ganze Menge eigentlich. Also die 3 C sind weg, die eigentlich am meisten genervt haben von allen.
Stimmt. Aber es gibt halt noch welche.
Die immer aufgestachelt haben? Ja.
Und sie werden natürlich ihren Eid auch bis zum Schluss Folge leisten.
Denn, was wichtig ist, was ganz am Ende vom Kapitel erzählt wird, den Silmaril bekommen die Sinneferenos nämlich nicht. Also das Ganze war auch noch umsonst, die ganze Sache. Denn den
das
hat
war wirklich
Elwing
umsonst. Entschuldigung.
So sowas umsonst. Denn das den Silmaril hat Elwing... Ja, Tobias, du darfst doch mal sagen, dass es umsonst war.
Ich sagte, es war nicht kostenlos.
Es war umsonst. Es war sowas von umsonst. Denn den Silmaril hat Elwing, die Tochter von Dior, mitgenommen. Und die ist zum Meer geflohen. Mit quasi den Überresten der Leute aus Doriath. Und damit haben die Sinneferenos nach mehreren Jahrhunderten redlicher Bemühung ist immer noch nicht geschafft, ein Silmaril zu bekommen. Das ist echt traurig.
Ist ja eigentlich schon fast Slapstick, oder?
Ja, schon irgendwie. Also,
also es wäre eigentlich auch witzig, wenn es nicht traurig
Unfähigkeit
wäre.
Unfähigkeit.
Ja.
Ja, also 3 von ihnen sind jetzt tot und sie haben nichts erreicht. Nach 22 Kapitel, also nicht ganz, es geht ja nicht direkt los. Aber wie viel Kapitel? Das ist Kapitel 9. Kapitel 9 geht's los. Wir sind Kapitel 22 und die haben de facto nichts auf die Reihe bekommen. Gar nichts.
Außer viel Schmerz und Verlust.
Das ist wahr. Sie haben nur alle anderen zugrunde gerichtet und am Ende dann auch teilweise sich selbst. Das ist das Kapitel soweit. Es gibt aber noch eine Sache, die einigen Leuten aufgefallen ist, auch mir. Ich weiß nicht, ob sie dir auch aufgefallen ist, Tobias, denn wir haben auf einmal Ents. Es kommen einfach Ents vor. Das ist ein bisschen seltsam.
Ich bin jetzt auch gerade noch etwas irritiert, weil entweder lebe ich jetzt gedanklich in einem kompletten Paralleluniversum, habe eine umgeschriebene Silmarillion-Edition gehabt, aber wollen wir nicht noch auf Beren und Lucien zu sprechen kommen?
Ach so, die sterben auch, ja?
Nicht nur, wie gesagt, dass ich damals davon ausgegangen bin, dass sie nicht da sind. Also ich fand es halt einfach nur interessant, weil es gibt ja halt diesen Satz, ich kriege ihn jetzt gerade nicht mehr hin, dass im Prinzip durch Luciens Schönheit und das um das Tragen des Halsbandes, dass damit ihr Feuer noch mehr brannte und sie sich damit ja dann im Prinzip noch mehr Aufmerksamkeit auf sich zogen. Und was ich halt auch sehr faszinierend fand, dass selbst die Sinneferenos, solange Luthien das Halsband noch hatte mit dem Silmaril dran, sie sich nicht gewagt haben, dagegen vorzugehen. Aber als die beiden gestorben sind und ihr Sohn das Halsband bekommt, haben sie ihm ja dann sofort wieder Nachrichten geschickt, die dann alle komplett ignoriert wurden. Aber ich fand es halt einfach interessant und faszinierend, dass sie so viel Respekt vor Luthien, die ja mittlerweile nur noch eine Sterbliche ist, haben, dass die Sinneferenos sich nicht getraut haben, bei ihr den Silmaril einzufordern.
Ja, das sagt einiges aus über sie und über Luthien.
Also das war jetzt so einfach so, und was mir halt einfiel, und weil du jetzt gerade von Ents gesprochen hast, wo kamen die Ents vor? Ich habe sie dann echt mehrmals überlesen und überhört.
Also sie kommen nur in einem einzigen Halbsatz vor und sie werden genannt Hirten der Bäume. Denn, das hat da auch jemand festgestellt, im Silmarillion kommt das Wort Ente gar nicht vor.
Ente, ja.
Genau, sondern es wird immer von Baumhirten oder so gesprochen. Wir erfahren ja, wie die Ents entstehen. Das ist ganz am Anfang im Kapitel von Aul und Yavanna. Wenn Aul die Zwerge schafft, schafft Yavanna die Ents. Das ist Kapitel 2. Das müsste also Folge 3 oder 4 sein. Da könnt ihr euch das nochmal anhören. Die tauchen sonst nicht mehr auf, das ganze Kapitel. Und auf einmal ist es so, also, es ist in dieser etwas verwirrenden Sache mit den Zwergen. Nachdem die Zwerge zum zweiten Mal nach Doriath gekommen sind und die ganzen Schätze da rausgeholt haben, dann werden sie ja von Bären verfolgt und angegriffen. Und die dann entkommen, die wollen eben nach Hause, und die wohnen ja in den blauen Bergen, also in den Eredluin. Und dann steht da, und als sie die langen Hänge des Dolmet erklommen, da traten ihnen die Hirte der Bäume entgegen und trieben sie in die schattigen Wälder der Eredlindon. Und von dort, so heißt es, sei kein einziger wieder hervorgekommen, um die hohen Pässe zu ersteigen, die in ihre Heimat führten. Und das war's. Diese Ents, die kommen einfach, bringen die Zwerge um und gehen wieder.
Ohne Spesen nichts gewesen.
Ja.
Aber warum kommen sie? Das ist jetzt die große Frage.
Ich habe keine Ahnung. Und im Discord hat Diog eben genau das gefragt und hat Florian geschrieben. Ents mögen Zwerge von Natur aus nicht. Sie sind ja auch primär als Konter zu ihnen geschaffen worden. Baumbau toleriert geben die auch nur, weil Legolas für ihn spricht. Und in diesem zweiten Kapitel, von dem ich eben sprach, da erfahren wir eben das, worauf Florian anspielt, nämlich, dass die Ents quasi geschaffen werden, um die Bäume vor den Zwergen zu beschützen, also vor Aulus Kindern. Jetzt suche ich gerade die Stelle, Okay, ich hab uns erzählt, die nicht die Wanderschaft, die End, sondern Manwe, die Hürden der Bäume genannt werden, um eben die Wälder zu beschützen. Und damit wird dann eben impliziert, dass sie gegen die Zwerge beschützen. Und das ist vermutlich der einzige Grund, warum sie die Zwerge angreifen. Es ist also einfach nur ein natürlicher Hass, der ihnen irgendwie von Geburt an eingegeben ist.
Wegen den Äxten.
Genau, nur wegen den Äxten.
Holz.
Es steht eben in diesem Kapitel 2, da sagt Yavanna zu Aule, nun mögen deine Kinder sich in Acht nehmen, denn eine Macht wird in den Wäldern umgehen, die sie nicht ungestraft erzürnen dürfen. Und Aule sagt daraufhin, dennoch werden sie Holz brauchen. Und das ist das Ende des Kapitels. Also, es ist schon ein bisschen seltsam, dass diese Ents da vorkommen. Es hat schon ein bisschen Adler-Vibes. Also, man braucht da irgendwie noch jemand, der irgendwie da nochmal am Ende nochmal auf die übrig gebliebenen Zwerge draufhaut. Und dann, das Einzige, was noch um mich war, waren irgendwie Ents. Und die wurden dann eingebaut. Ich find's ein bisschen seltsam, dass die da vorkommen.
Vor allem so ohne Erklärung, ohne alles. Und, wie man ja an mir gesehen hat, auch relativ schnell und einfach zu überlesen.
Ja, vor allem, wenn man nicht mehr weiß, dass Hürden der Bäume Ents sind.
Haben wir damit das Kapitel abgeschlossen?
Ja.
Sehr gut.
Ich schaue gerade mal.
Jetzt würde ich aber schon gerne wissen, was denn jetzt dein Part ist, was dich so fassungslos zurücklässt.
Du meinst, wo ich so traurig darüber bin, dass wir die Lösung nicht wissen? Okay, ich hatte in Folge 13, die zu Kapitel 10 ist, das ist das Kapitel über was in Mittelerde passiert, während die anderen Elben in Valinor sind. Da könnt ihr euch vielleicht erinnern, da gibt es dieses eine Kapitel, wo nur erzählt wird, das und das und das passiert. Und das hat mir ein bisschen zusammengefasst, als der Strohballen rollt durch Mittelerde oder sowas.
Ja, ich erinnere. Ich finde, unsere Titel sind viel aussagekräftiger als das, was Christopher Tolkien sich da überlegt hat.
Teilweise sind die Titel tatsächlich von Tolkien selbst. Also das ist nicht okay. Christopher Schott.
Egal, er hätte es ja ändern können.
Aber ja, ich stimme zu. Ich glaube, unser Titel war Derweil in Mittelerde oder sowas. In diesem Kapitel habe ich dich damals darauf aufmerksam gemacht, dass die Beschreibung von Menegroth, die in diesem Kapitel vorkommt, sehr ähnlich ist zu der Beschreibung der Hallen des Elbenkönigs im Hobbit. Kannst dich da noch ganz schwach dran erinnern.
Ja, noch sehr deutlich, als ob es gestern gewesen wäre.
Das ist sehr gut, denn darüber möchte ich jetzt reden. Denn jetzt 10 Folgen später, möchte ich darüber reden, was die Ähnlichkeiten zwischen dem Hobbit und dem Silmarillion sind. Denn das hatte ich damals angekündigt. Und ich hatte den Leuten die Hausaufgabe gegeben, mal den Hobbit zu lesen und mal darauf zu achten, welche Ähnlichkeiten zwischen dem Hobbit und dem Silmarillion auffallen. Und auf zwei davon möchte ich jetzt eingehen. Nämlich einmal auf den Elbenkönig, zweitens auf den Arkenstein, ob der Arkenstein vielleicht ein Silmarillion ist.
Was ich ja damals gefragt habe.
Exakt. Und darauf werden wir jetzt eine Antwort geben, die vielleicht etwas zufriedenstellender ist als die Sache mit dem Elbenkönig.
Aber das ist ja nicht das, was dich so fassungslos zurücklässt, oder?
Fassungslos zurücklässt mich der Elbenkönig.
Okay.
Weil, das habe ich, glaube ich, damals auch gesagt in der Folge, ich würde wirklich gerne wissen, was Tolkien sich da gedacht hat, ob dieser Elbenkönig, dem wir im Hobbit begegnen, ob das Thingol sein soll, ob das ein Elbenkönig ist, der einfach nur zufällig im gleichen Haus wohnt wie Thingol, der einfach nur Thingol nachgemacht hat, denn das ist es, was, wenn wir aus der Perspektive der späteren Schriften also vom Herrn der Ringe draufblicken, da können wir einfach sagen, okay, Thranduil, das ist ja der Elbenkönig im Düsterwald, Legolas Vater, zur Einordnung.
Der übrigens im Hobbit namentlich gar nicht genannt wird.
Das ist korrekt. Auch dazu werden wir gleich kommen.
Ach, Entschuldigung. Foreshadowing.
Also, dieser König kommt aus Thingols Gefolge quasi. Zumindest sein Vater, weil wir wissen nicht genau, wann Thranduil geboren ist. Und darum kann man relativ gut sagen, okay, wenn wir aus der Perspektive gucken, dann hat er vermutlich einfach nur Thingol nachgemacht, indem dass er da im Wald wohnt, in der Höhle. Aber wenn wir das werksgeschichtlich betrachten, ist es ja so, zu dem Zeitpunkt, als der Hobbit entsteht, haben wir die ersten Versionen des Silmarillions, die schon in der Handlung relativ nah dran kommen, an dem, was wir kennen, Silmarillion, aber es ändern sich noch ganz viele Details. Wer das nochmal auffrischen möchte, erste Folge vom Podcast. Dieser Elbenkönig, der keinen Namen hat, taucht einfach da auf. Er hat Ähnlichkeiten zu Thingol. Und die Frage ist, warum?
Naja, weil Thingol einfach das Second Life Game gestartet hat. Und gesagt
genau
hat, ach, beim letzten Mal war ich so geil, da kann nicht, da braucht jemanden wie mich, da hat jemanden wie mich. Eru, schick mich zurück, meine Aufgabe ist noch nicht erledigt. Ich muss noch Zwergen ärgern.
Wollen wir vielleicht hören, was der Experte dazu sagt?
Gern. Welchen Experten hast du da?
Ich habe, oh Gott, wer ist der Typ mit Vornamen? Ich glaube, er heißt John Ratliff. Du hast ihn mal getroffen. Annika hat mir erzählt, wie ihr ihn getroffen habt. In Milwaukee.
Ah, okay, den Typen, der so komplett unscheinbar ist.
Der die History of the Hobbit geschrieben hat. Das ist auch wieder ein sehr empfehlenswertes Buch, das es natürlich Lieder nicht auf Deutsch gibt. Und das ist quasi die History of Middle-Earth für den Hobbit. Und es ist super spannend, weil er da alle Versionen des Hobbits aufbearbeitet, ganz viele Hintergrundinformationen gibt. Also es ist wirklich, das Buch ist ein Riesenfundus über alles, was man sich irgendwie mit Tolkien vorstellt. Der hat eben auch geschrieben, einmal über den Elbenkönig und einmal über den Arkenstein. Aber zuerst wollen wir nochmal zurückziehen zum Hobbit und sehen, was im Hobbit entsteht über den Elbenkönig. Und das darf Tobias jetzt einmal vorlesen, ab Zeile 128. Es ist aus dem Kapitel Fliegen und Spinnen.
So viel über die Höhle, zu der die Waldelben Thorin schleppten, wobei sie nicht allzu sanft mit ihm umging, denn sie mochten die Zwerge nicht und hielten ihn für einen Feind. In alten Zeiten hatten sie mit manchen Zwergenvölkern Krieg geführt, denen sie vorwarfen, ihnen einen Schatz geraubt zu haben. Fairerweise muss gesagt werden, dass die Zwerge die Sache anders sahen. Sie behaupteten, sich nur genommen zu haben, was ihnen zustand, denn ein Elbenkönig habe sie sein Rohgold und Rohsilber schmieden lassen und ihnen nachher den vereinbarten Lohn verweigert. Wenn der Elbenkönig eine Schwäche hatte, so war es die Begierde nach Schätzen, besonders nach Silber und weißen Edelsteinen. Und obgleich seine Schatzkammer schon übervoll waren, wollte er immer noch mehr haben, so viel wie andere Elbenfürsten in alter Zeit.
Erinnert uns das an was?
Ja.
Ist das zufällig die Geschichte, die wir in diesem Kapitel gelesen haben?
Kann gut sein. Also würde ich jetzt nicht von der Hand weisen.
Also es geht natürlich nicht um Rohgold und Rohsilber beim Nauglamir, aber ich meine, der Hobbit ist ja viel später aufgeschrieben worden. Vielleicht wussten die Leute das nicht mehr so ganz genau. Wenn wir jetzt mal nicht werksgeschichtlich, sondern aus der Perspektive von wir haben ein abgeschlossenes Legendarium, in dem alles kohärent ist, erklären wollen, dann haben wir doch den Eindruck, dass hier erzählt wird, Wie das damals passiert ist mit Thingol und den Zwergen.
Zumindest wenn man den Geschichtsbüchern glaubt und es ja die einzige Geschichte ist, die in der Art und Weise niedergeschrieben wurde.
Das ist korrekt. Also einmal, daran erinnert es uns. Und dann auch noch eine andere Sache. Jetzt kommen wir zu den Hobbit-Filmen. Ich weiß nicht, ob das in der Kinoversion drin ist. Welche Version hast du geguckt, Tobias? Hast du die Kinoversion geguckt oder die Extended Edition?
Ich habe nur die Kinoversion geguckt, weil ich weiß noch, dass ich die mir die extra Minuten vom dritten Teil mal auf YouTube zusammengeschnitten angeguckt habe und danach 12 Minuten ausmachen musste, spätestens als irgendwie die römischen Streitwägen auftauchten, dachte ich, ey Leute, nee. Also ich hab nur die Kinofassung gesehen, aber das ist auch schon 3 Monate her und ich habe es auch schon gut aus meinem Gehirn verbrannt. Vielleicht kriege ich es ja trotzdem hin, deine Frage zu beantworten.
Also es gibt auf jeden Fall die eine Szene, da sieht man Thranduil im Film, der so ein, ich weiß gar nicht, was das ist. Es könnte ein Halsband sein. Es ist so ein. Nee, es ist. Also, wie ich mir das Nauglamir eher vorgestellt hätte, es ist so ein Gehänge mit so Steinen. Vielleicht finden wir die Szene auf YouTube irgendwie und können die verlinken. Und darüber ist ja so ein Streit zwischen den Zwergen und den Elben. Und das wird, wenn ich mich richtig erinnere, ich habe die Filme auch echt lange nicht mehr gesehen. Ich habe sie auch nur ein einziges Mal gesehen. Entbrennt über dieses Gehänge ein Streit, über den dann erklärt wird, warum die Elben die Zwerge nicht mögen. Und das ist quasi diese Geschichte umverpackt, sodass es für die Kinobesuchenden einfacher zu verstehen ist, ohne irgendwelche anderen Hintergrundinformationen wissen zu müssen. Klingelt nicht?
Nee, klingelt nicht.
Dann ist es vermutlich nur eine Extended-Version. Ich schaue mal, ob ich das auf YouTube finde. Ich weiß ganz sicher, dass es die Szene gibt. Ich weiß aber nicht, wie gesagt, ob die nur in der Extended drin ist.
Also falls Maria was gefunden habt, findet ihr es in den Shownotes.
Ja, es ist wirklich eine ganz kurze Szene, die auch, vielleicht kommt die im Anfang vor, vom ersten Teil, wo so erzählt wird, so der Rückblick erzählt wird. Das kann sein, dass das da vorkommt. Es ist eine ganz kurze Szene. Auf jeden Fall, so haben die das eben im Film aufgegriffen. Und jetzt kommen wir aber zur wichtigen Frage, nämlich, ist der Elbenkönig im Hobbit Thingol? Und dazu möchte ich jetzt vorlesen, was John Radcliffe dazu geschrieben hat. Es ist ein sehr langes Kapitel, in dem er ganz ausführlich verargumentiert, warum er es nicht weiß. Das ist die Sache, die mich fertig macht. Als er sagt, es gibt 2 Gründe, die dafür sprechen, dass es sich um den gleichen Charakter handelt. Es gibt 2 Gründe, die dagegen sprechen. Und ich habe jetzt aus diesem ganz langen Kapitel versucht, eine Version zu kürzen, die jetzt nicht zu lang ist, um sie vorzulesen. Ich habe es selber übersetzt und das möchte ich jetzt vorlesen. Und ich hoffe, es ist verständlich. Also Tobias, wenn du irgendwas nicht verstehst, dann bitte ruf rein, damit ich es dann nochmal erklären kann.
Jo.
Die stärkste Parallele zwischen Doriath und dem Reich der Waldelben ist aber der Elbenkönig selbst, der starke Ähnlichkeit mit einem der berühmtesten Charaktere im Legendarium hat. König Thingol Graumantel, Herrscher über das Waldlandreich von Doriath und hoher König über die Elben von Beleriand. Angesichts des fließenden Charakters der unveröffentlichten Mythen, in denen Tolkien bereitwillig mit Konzepten herumspielte und gelegentlich größere Änderungen andachte, sollten wir die offensichtliche Frage stellen, ist der Elbenkönig, den Bilbo trifft, Thingol selbst oder eine völlig neue Figur, die stark in ihn angelehnt ist? Eine Analogie sozusagen. Die Antwort scheint beides zu sein. So wie der Hobbit selbst in Tolkiens Kopf zwischen der Zugehörigkeit zum Legendarium und der Abgrenzung von ihm schwankte, so ist auch die Identifizierung des Elbenkönigs innerhalb des Buches zwischen beiden Optionen hin und her gerissen und kann nicht abschließend geklärt werden. Selbst nachdem Tolkien schließlich gegen Ende der Arbeit an der Herr der Ringe zu dem Entschluss kam, dass der Waldelbenkönig eine eigenständige Figur ist, überarbeitete er die ursprüngliche Geschichte nie vollständig, um diese Entscheidung vollständig zu bekräftigen. Anmerkung von mir, wie gesagt, John Radcliffe weiß es nicht. Der Name Thranduil wurde von Tolkien erst ganz am Ende während er mit Herrn der Ringe gearbeitet hat, erfunden und eingebaut. Und er kommt auch, soweit ich weiß, nur einmal vor im Text. Nämlich, wenn gesagt wird, wer Legolas ist, beim Rat von Elrond. Da müsste das einmal vorkommen. Und vorher wissen wir nicht, wer dieser Waldelbenkönig ist im Hobbit, weil er ja keinen Namen hat.
Das ist übrigens auch einer so dieser etwas fieseren Fragen in dem Quiz. Wie heißt halt eben der Elbenkönig? Klar, im Film weiß man es, weil er wird ja angesprochen. Aber wenn man jetzt die Filme nicht gesehen hat und den Hobbit nicht, dann weiß ich nicht, ob man sofort auf Thranduil kommt.
Ich weiß es auch nicht. Also er kommt wirklich, glaube ich, nur. Der Name wird einmal erwähnt. Und dann in den Anhängen wird er öfter erwähnt. Es kann sein, dass er am Ende vom Herrn der Ringe nochmal vorkommt, aber er ist keine Hauptperson im Gegensatz zu seinem Sohn. Die andere Sache, die John Radcliffe jetzt in diesem Zitat, was ich gerade vorgelesen habe, sagt, ist eine Sache, die vielen Leuten, glaube ich, nicht bewusst ist. Nämlich, es wird eigentlich immer gesagt, der Hobbit ist vollkommen außenstehend vom Legendarium oder was immer und wurde erst später von Tolkien eingebettet in die ganze Handlung von Mittelerde, also in die Geschichte von Mittelerde. John Radcliffe ist anderer Meinung und er zeigt das in dem Buch eben, dass Tolkien schon das Legendarium im Hinterkopf hatte, als er den Hobbit geschrieben hat, aber nicht im Sinne, dass er das unbedingt kohärent einarbeiten wollte. Aber es ist nicht so, dass das jetzt für ihn zwei vollkommen unterschiedliche Welten waren oder sowas. Und darum ist es eben möglich, dass es doch Thingol sein könnte. Jetzt kommen wir aber zu den Argumenten, die John Radcliffe vorbringt. Auf Thingols Geschichte wird sogar noch stärker angespielt in der Erzählung von der alten Feindschaft zwischen den Zwergen und den Elben. Das ist das Zitat, was wir eben vorgelesen haben. Diese Streitigkeit ist eindeutig eine Anspielung auf die verschollene Geschichte namens Das Nauglafring, das Halsband der Zwerge. Die Geschichte wandelte sich stark in ihren Details und Ton, blieb aber im Allgemeinen konsistent vom Buch der verschollenen Geschichte über The Sketch of the Mythology bis zur Quenta von 1930, der letzten vollständigen Version dieser Geschichte. Und in dieser Version aus der Quenta und auch aus dem Nauglafring im Buch der verschollenen Geschichte, kommt dieser Streit zwischen Thingol und den Zwergen schon vor. Er ist ein bisschen anders eingebettet, aber es gibt ihn auf jeden Fall schon. Also zur Zeitpunkt, als der Hobbit geschrieben wurde, gab es diese Geschichte schon. Ich lese weiter vor. Wenn wir uns nach Tolkiens späteren Schriften im Herrn der Ringe und dem publizierten Silmarillion richten, dann sind der Geschichte im Hobbit der Elbenkönig, der mit den Zwergen über die Vereinbarung seiner Rohstoffe aushandelt, und der Elbenkönig im nächsten Satz, der eine Schwäche für Schätze hat, zwei verschiedene Personen, nämlich Thingol bzw. Thranduil. Also Thingol hat das Problem mit den Zwergen und Thranduil ist der die Schwäche für die Schätze hat. Aber das ist eindeutig unhaltbar. Nichts in Tolkiens Prosa berechtigt die Annahme eines kompletten Wechsels der durch identische Nomen bezeichneten Personen als Subjekt der beiden aufeinanderfolgenden Sätze. Anmerkung von mir, also dass der Elbenkönig, über den da gesprochen wird in diesem Zitat im Hobbit, erst Thingol und dann Thranduil ist. Es gibt überhaupt nichts, was darauf hinweist im Hobbit. Zusätzlich impliziert die Phrase, so viel wie andere Elbenfürsten in alter Zeit, dass unser Elbenkönig im Hobbit einer von ihnen ist, also ein Elbenfürst aus alter Zeit. Kein Neuling aus späteren Tagen, sondern direkt involviert in die Elben-Zwerge-Kriege aus alter Zeit. Zusammengefasst kann es keinen Zweifel daran geben, dass Tolkien hier feststellt, dass derselbe König der Waldelben, den Bilbo trifft, sich vor langer Zeit mit den Zwergen gestritten und bekriegt hat. Ereignisse, die die Silmarillion-Tradition zweifelsfrei König Thingols zuschreiben. Ich fasse zusammen. Es gibt sehr starke Indizien dafür, dass der Elbenkönig im Hobbit Thingol war zu einer bestimmten Zeit in der Werksgeschichte. Aber jetzt kommen die Gegenargumente. Diese Identifikation der beiden Elbenkönige erzeugt aber die erste der beiden Brüche zwischen Thingol und dem Elbenkönig im Hobbit. Die Hauptgegenargumente bilden gegen die Möglichkeit, dass die beiden Charaktere ein und derselbe zu verschiedenen Zeiten der Geschichte Mittelerde sind. Ein wesentlicher Teil von Thingols Geschichte ist sein Tod durch die Hand der Zwerge. die er betrogen hatte. Der plötzliche und peinliche Tod eines der mächtigsten Elben über einen kleinen Zank. Wenn unser Elbenkönig Thingol ist, wie kann er dann zum Zeitpunkt unserer Geschichte noch am Leben sein? Entweder hat Tolkien die Streiterei aus Thingols Geschichte entfernt und sie einem neuen Charakter zugeschrieben, in der der elbische Hauptheld überlebt, oder er macht dieselbe Änderung und belässt Thingol als Held der Geschichte, wobei er Thingols Geschichte in eine viel frühere Ära verschiebt und die alte Geschichte von Thingols Tod und Zerstörung Doriath auslässt. Zusammengefasst, er hat entweder gesagt, der König, der sich mit den Zwergen gestritten hat, ist nicht Thingol, oder er hat gesagt, Thingol stirbt nicht. Oder, weitere Möglichkeit, die Tobias eben schon genannt hat, Thingol ist wiedergeboren. Auch das sagt John Radcliffe. Das habe ich jetzt aber nicht übersetzt. Das ist ein Argument. Also, Thingol kann nicht sterben. Ansonsten wäre er nicht im Hobbit. Der zweite Bruch ist eine Abwesenheit statt einer Anwesenheit. Nämlich, dass es keine Königin an der Seite des Elbenkönigs im Düsterwald gibt. Wir erfahren nie, nirgendwo, wer Legolas Mutter ist. Im Hobbit kommt sie nicht vor, weil es im Hobbit allgemein keine weiblichen Charaktere gibt. Zumindest keine mit Namen. Und Melian hat ja also so starke Rolle, immer eigentlich in Tolkiens Mythologie, von Anfang bis zum Ende. Es ist erstaunlich, dass sie nicht vorkommt im Hobbit. Und das ist, was John Radcliffe zu der Frage zu sagen hat. Und es ist nicht sehr befriedigend.
Naja, also um vielleicht mal zu dem ersten Argument zu kommen, ist der Hobbit jetzt nachträglich reingebaut worden oder nicht? Darf man nicht vergessen, dass Tolkien den Hobbit als Gute-Nacht-Geschichte für seine Kids schrieb, die ja im Prinzip auch aufgrund des nachlassenden Interessens seiner Kinder mit dem Tod von Smaug endet und damals, glaube ich, auch noch von den Zwergen getötet und nicht vom Bard. Und weil dann ja diese Geschichte ursprünglich, wie gesagt, nur intern gedacht ist, gehe ich schon stark davon aus, dass er sich hier und da bedient hat, allerdings, da es nicht zur Veröffentlichung gedacht war, er diese Sachen, wenn überhaupt, so eingebaut hat, wie es ihm halt gerade passte. Dann kam ja erst, nachdem jemand dieses Manuskript in die Hände bekommen hat, meinte er, ey, Mensch, das musst du weiterschreiben, und hat dann ja den Hobbit im Prinzip nochmal geschrieben, hat die Geschichten kohärenter geschrieben und hat sich dann wahrscheinlich wirklich auch mehr mit dem zu dem Zeitpunkt auch schon wieder weiterentwickelten Silmarillion bedient. Hat sich aber, glaube ich, und das darf man ja auch nicht vergessen, nicht nur der Verlag, sondern auch Tolkien war ja erdrückt von dem Erfolg seines Buches. Und er hat sich, also meiner Meinung nach, also einfach so als Gedankengang, er hat sich jetzt Sachen seines Silmarillions bedient nach dem Motto, naja, wer dieses Kinderbuch liest, der wird jetzt nicht zwangsläufig irgendwie meine Mythologie lesen. Wenn da etwas passt, dann passt das. Und wenn es jetzt halt jemand vom Charakterzug gleich beschrieben wird, dann ist dem halt so. Und hat dann ja auch im Nachgang, nachdem der Hobbit rauskam und er ja dann an dem Herrn der Ringe schrieb und der Hobbit ja so immens erfolgreich war, hat er den Hobbit ja auch nochmal umgeschrieben. Nicht so viel, aber doch teilweise signifikant, damit die Geschichte mit dem späteren Verlauf im Herrn der Ringe im Einklang steht. Und hat dann wahrscheinlich gesagt so, okay, der Typ sieht doch irgendwie zu sehr nach Thingol aus. Gib mir mal schnell einen anderen Elbennamen, Sohn, mit TH. Thranduil. Okay, dann heißt er jetzt halt Thranduil.
Genau so war's.
Nein, also ich finde es immer schwierig zu sagen mit, hat er den Hobbit in der Geschichte geschrieben oder nicht, weil man dafür erstmal klären müsste, von welcher Situation redet man? Von der Ursprungsversion, die er seinen Kindern erzählt hat, die in der Fassung, glaube ich, auch so gut wie nicht mehr verfügbar ist. Reden wir von der Originalausgabe, wo er zum Beispiel wie Bilbo den Ring kriegt, ja noch komplett anders ist. Oder reden wir von der Version, die wir jetzt kennen und die millionenfach verkauft wurden. Ich finde es aber auch überhaupt nicht schlimm, dass man sich jetzt hier ein wenig rätseln kann. Wir wissen doch, also ich finde es auch nicht verwerflich, den Gedanken, und damit gehe ich auch komplett d'accord, dass Thingol sich einfach gesagt hat, ey, schick mich zurück, ich habe da noch ein Hühnchen mit den Zwergen zu rupfen. Irgendwann wird meine Zeit kommen. Weil war es nicht auch Thranduil, der, als der Drache kam und die Zwergen heimsuchte, ihn den Rücken zugekehrt hat und ihnen die Hilfe versagt hat? Wäre ja auch eine schöne
Drache. Ich glaube, das ist nur im Film.
Ach so.
Ich weiß nicht, ob das im Buch irgendwann mal erwähnen würden.
Ich weiß es gerade auch nicht. Also siehst du, guck mal einmal diesen Film und schau, dass man geschädigt fürs Leben. Aber ich meine, wenn es jetzt nur diese Missgunst gegenüber den Zwergen gäbe, die ließe sich auch anders erklären. Aber klar, vom gesamten Gehabe, von wie es aussieht, ja. Aber die Frage ist auch, ist es wichtig zu wissen, ob er es ist oder nicht?
Ja.
Okay. Maria, er ist es.
Auf jeden Fall. Oh okay, danke schön.
In Reinkarnation.
Nee, ich finde das aber einfach, also es gibt wirklich immer, man trifft manchmal Leute, die sagen, nein, der Hobbit, der ist vollkommen außenstehend, der hat nichts zu tun mit dem Legendarium und der wurde später reingeschrieben und da gibt es so Sachen wie Elrond, die irgendwie den Namen übernommen hat und weiß ich was. Aber ich finde, das stimmt einfach nicht. Aber natürlich hast du recht, also dass Tolkien sich vermutlich gedacht hat, dieses Buch ist eben erstmal alleinstehend und darum kann ich mir Leute eben aus meiner Mythologie klauen.
Naja, die Frage ist, ist es klauen, wenn es mein eigenes Werk ist?
Das ist nochmal eine andere Sache, aber stell dir vor, wie witzig es wäre. Nehmen wir an, der Elbenkönig ist Thingol. Thingol, wie wir ihn kennengelernt haben im Silmarillion, ne? Mhm. Und der trifft jetzt auf Bilbo und die Zwerge. Ist das nicht irgendwie witzig, dass diese erhabene Elbenfigur, die irgendwie so ein bisschen dumm ist, nichts auf die Reihe kriegt? Also ich finde, der Hobbit wird irgendwie witziger, wenn man so den Elbenkönig als Thingol liest und dann immer ganz im Hintergrund fand, was Thingol halt einfach alles nichts auf die Reihe kriegt. Und das ist ja im Hobbit auch so ein bisschen so, dass der Elbenkönig so ein bisschen im Hintergrund bleibt. Vielleicht könnte man sagen, er drängt sich jetzt nicht so vor, wenn es um die tollen Leistungen geht.
Ja, schwierig.
Ja, wir werden es nicht lösen können. Denn wir werden es nie erfahren. Aber ihr könnt uns natürlich gerne schreiben. Das haben wir damals schon gemacht. Und wir hatten auch damals schon eine sehr lebendige Diskussion darüber, glaube ich. Könnt euch gerne nach den neuen Informationen, die ich jetzt gegeben habe, gerne nochmal schreiben, was eure Meinung dazu ist. Damit können wir jetzt zur zweiten Sache kommen, nämlich zum Arkenstein. Und die Sache hatten wir auch schon mal angesprochen, nämlich...
Ob der Arkenstein ein Silmaril sein könnte.
Genau, denn es gibt Beschreibungen... von den Arkenstein, die einfach klingen, als ob da ein Silmaril beschrieben würde. Denn das hat mir damals auch gesagt. Die Silmarille werden ja nie richtig beschrieben, wie die aussehen. Also wir wissen nicht, wie groß die sind, außer dass man sie anscheinend in der Hand halten kann, wenn man Morgoth ist und Bären, dass sie irgendwie leuchten vermutlich. Das war es, wenn ich mich richtig erinnere. Und jetzt, Tobias, möchtest du mal die Zitate aus dem Hobbit vorlesen? Das ist ab Zeile 145.
Der Arkenstein... Der Arkenstein, murmelte Thorin im Dunkeln, halbträumend das Kind auf den Knien. Er war wie eine Kugel mit 1000 Facetten. Er leuchtete wie Silber im Feuerschein, wie Wasser in der Sonne, wie Schnee unter den Sternen, wie Regen bei Mondlicht.
Und im Kapitel Nicht daheim bekommen wir noch eine genauere Beschreibung.
Es war der Arkenstein, das Herz des Berges. Bilbo erkannte ihn nach Thorins Beschreibung, aber zwei solcher Edelsteine konnte es selbst in einem so sagenhaften Hort und auf der ganzen Welt nicht geben. Schon beim Hinaufsteigen hatte ihm immer derselbe weiße Schimmer entgegengeleuchtet und seine Schritte angezogen. Langsam wuchs er zu einem kleinen, fahl schimmernden Kugel an. Als er nun nah herantrat, zeigte der Stein ein vielfarbiges Blitzen und Funkeln an seiner Oberfläche, wo sich das flackernde Licht seiner Fackel spiegelte und brach. Schließlich stand er vor dem Stein und blickte auf ihn hinab. Er hielt den Atem an. Der große Stein leuchtete vor seinen Füßen aus eigenem, innerem Licht. Und dennoch, weil er von den Zwergen geschnitten und geschliffen war, die ihn vor langer Zeit aus dem Herzen des Berges gegraben hatten, nahm er auch alles Licht an, das auf ihn fiel. Und verwandelte es in ein weißes Leuchten, durchglühend von Feuern in allen Farben des Regenbogens.
Ja, das ist doch eigentlich ein toller Silmaril, oder?
Definitiv. Würde ich nehmen, jo. Zwei Stück.
Vielleicht kann Maxi die auch machen. Der Arkenstein hat anscheinend auch eine ähnliche Ausstrahlung oder wie auch immer. Ähnliches Suchtpotenzial wie die Silmaril, denn Thorin ist es ja sehr wichtig, diesen Stein zu bekommen und er sagt dann, denn der Arkenstein meines Vaters ist allein mehr wert als ein ganzer Fluss voller Gold und zu keinem Preis verkäuflich. Diesen Stein aus dem ganzen Schatz nenne ich mein eigen und meine Rache wird jeden treffen, den findet und mir vorenthält. Und das hat doch irgendwie Ähnlichkeiten mit dem, was die Sünefernos so tun, oder nicht?
Genau, da fiel mir ein, wo du das gerade gesagt hast, weil es ja im Prinzip auch wieder verflucht, also ne, sollte jemand den Freund halten, wird meine Rache, auf jeden Fall ist er schon wieder verfluchen, fehlt hier in diesem Kapitel ja auch nicht. Ne? Irgendwie kurz vorm Sterben verflucht man noch irgendwie jeden, der den Schatz besitzen will im Nachgang.
Ja, also es gibt auf jeden Fall Überschneidungen zwischen der Wirkung vielleicht.
Ja, aber vielleicht fällt mir gerade so ein, ist das tatsächlich, es ist kein Silmaril, Aber vielleicht ist es das zwergische Äquivalent. Weil Bilbo beschreibt zwar, wie schön es ist, aber er hat keine Mühe, solche Sachen wegzugeben. Und auch die anderen sind bereit, gegen einen fairen Preis, ein Vierzehntel des Schatzes, dieses Teil auszuhändigen. Das heißt, es scheint nur diese magische Kraft, diesen Wert für Zwerge zu haben. Wie ich mir vorstelle, halt die Silmaril, die zwar sehr schön sind, aber ja hauptsächlich von den Elben, die ja vielleicht im besten Fall auch noch das Licht der beiden Bäume mit eigenen Augen gesehen haben, die diesen hohen Stellenwert hat. Und wenn man sich ja jetzt überlegt, die Valar, ne, Licht, die Bäume, Elben, Natur zugewandt, ne, ein Kreis. Und wenn man jetzt überlegt, wo die Zwerge herkommen, und es ist ja irgendwie, die ja vergraben wurden, weil sie zu früh geschaffen wurden und da aus dem Berge herauskommen, und jetzt im Prinzip ihr schönstes Moment eben auch aus dem Berge herauskommt. Das ist zwar jetzt nicht kein eingefangenes Licht ist, wie es bei dem Silmaril, aber vom emotionalen und persönlichen Stellenwert der Zwergen ein gleiches Level hat wie die Elben, mit dem klitzekleinen Unterschied, dass sie zwar verfluchen und Co., aber keine Eide schwören und den Arkenstein auch am Ende des Hobbits, weil es auch ein Kinderbuch ist, mit Thorin dann doch beerdigt werden darf und der Stein wieder dahin zurückkommt, wo er herkam, nämlich unter dem Berg.
Und keine Kontinente untergehen müssen.
Ja.
Und mehrere Armeen.
Aber wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass das wirklich so als Kontergewicht zum Silmaril gewertet werden kann.
Und vielleicht, das wissen wir ja nicht, das Besondere an Silmarillen ist ja, dass sie geschaffen sind. Es sind keine Türchensteine. Und vielleicht ist auch der Arkenstein kein natürlicher Stein. Aber das wissen wir nicht.
Ja, aber wie gesagt, es ist für mich, also ich dachte früher, als ich noch jung und unbedacht war, das könnte doch ein Silmaril sein. Mittlerweile sehe ich das eher so mit, das ist das Zwergen-Silmaril. Wenn man jetzt Silmaril als Begrifflichkeit für etwas unglaublich Schönes, Wichtiges und zum Verfluchen einladendes Objekt nimmt.
Aus der weltinternen Perspektive wieder, würde ich dir vollkommen zustimmen. Ich finde das eine sehr schöne Erklärung.
Danke.
Wenn wir es mir werksgeschichtlich gucken, hat John Ratliff eine kleine bisschen andere Meinung.
Okay, ich bin gespannt. Schieß los.
Und zwar kommt er zum Schluss, dass er glaubt, dass der Arkenstein zur Zeit, als der Hobbit entstanden ist, als eine Silmaril gedacht war und dass der Stein von Tolkien aus seiner Mythologie, wie sie zum damaligen Stand war, übernommen wurde. Also der Arkenstein ist ein Silmaril oder zumindest ein Pendant zum Silmaril. Und dafür gibt er verschiedene Begründungen. Die erste Begründung ist, dass Arkenstein hat eine ganz interessante Geschichte, das Wort Arkenstein. Das ist nämlich ein altenglisches Wort, das auch im Beowulf vorkommt, was Tolkien dann so umgemodelt hat, dass es im modernen Englischen passt. Also er hat quasi die Form genommen, das ist nämlich, ich kann kein Altenglisch, Eorkan, und das hat er so verändert, wie sich die englische Sprache verändert hat, bei anderen Wörtern, und daraus kommt Wörtern Arkenstein oder Arkenstone auf Englisch, auf modernem Englisch. Und das hat Tolkien bei mehreren Wörtern gemacht, also er hat altenglische Wörter benutzt, die im modernen Englischen nicht mehr benutzt werden, und hat die so umgewandelt, wie sie denn sein müssten, wenn es sie heute noch gäbe. Und dieses Wort für Arkenstein benutzt er in einer frühen Version des Silmarillions für die Silmaril. Da heißen die also auch Eorkanstans oder sowas in der Richtung. Das ist ein Argument. Zweiter Argument ist, dass im Beowulf, wie gesagt, dieser Stein vorkommt, nämlich da heißt der Eoklanstanas. Und da ist es ganz wichtig, bezeichnet er einen künstlichen Stein, wie der Silmaril ja auch einen ist. Und da haben wir auch wieder eine Verbindung. Dann sagt Radcliffe weiter, dass Eorkan, das altenglische Wort, aus dem Tolkien Arken gemacht hat, dass es da auch eine Verknüpfung zur Bedeutung heilig gibt. Die Silmarile werden ja immer beschrieben, dass die so rein sind und böse Charakter, die sie anfassen, die verbrennt die Hand und so weiter. Also heilige Steine sind sie anscheinend beide irgendwie. Der eine vom Namen her, der andere von der Funktion her. Dann weist Radcliffe weiter auf die Sucht der Charaktere hin, die wir schon besprochen haben. Und aus all diesen Gründen sagt er eben, es scheint so, dass der Arkenstein ein Silmaril ist. Er hat den gleichen Namen, er hat die gleiche Funktion und so weiter.
Er geht ja gar nicht ganz so weit von meiner Sache, ne?
Nee, man muss natürlich auch dazu sagen, es geht jetzt um den Stand, als der Hobbit geschrieben wurde.
Ja.
Der Stand des Silmarillions, als der Hobbit geschrieben wurde. Also Herr der Ringe und alles gibt es noch gar nicht.
Nee, aber passt, finde ich, kann ich mitleben.
Gut, dann sind wir unbefriedigt beim Elbenkönig und einigermaßen befriedigt beim Arkenstein.
Ja.
Mir ist mal gerade aufgefallen, dass ich bei der bei den Argumenten zum Elbenkönig eine Sache vergessen habe, wo bestimmt Leute, in Klammern Florian, mich darauf hinweisen werden. In der Zitat, wo wir es vorgelesen haben, da gibt es tatsächlich einen Unterschied zwischen den beiden Elbenkönigen, denn der steht da, um genau zu sein, dass der Elbenkönig eine Schwäche hat für Schätze, das ist Thranduil, und ein Elbenkönig mit den Zwergen geclasht hat. Also es gibt einen Elbenkönig, also irgendein Elbenkönig, der Elbenkönig, Thranduil, hat diese Schwäche. Es gibt also in der veröffentlichten Version vom Hobbit gibt es einen Unterschied. Wenn John Radcliffe aber darüber spricht, dass es in der Prosa nichts darauf hindeutet, dass es sich dabei um zwei verschiedene Elbenkönige handelt, dann geht es dabei um eine frühere Version des Hobbits, wo tatsächlich zweimal der Elbenkönig steht. Also Tolkien hat da einen Unterschied vorgenommen. Das habe ich eben schändlichst unterschlagen, weil ich es mir nicht aufgeschrieben habe. Ist mir aber dann gerade wieder eingefallen. Also Tolkien hat da schon einen Unterschied eingebaut. Aber ich weiß nicht, ob das diesen Unterschied zwischen der Elbenkönig und einem Elbenkönig, ob das in der Version des Hobbits erst eingebaut wurde, nachdem der Herr der Ringe veröffentlicht wurde, oder schon in der allerersten veröffentlichten Version. Tobias, hast doch bestimmt eine Erstausgabe vom Hobbit, oder?
Ja, tatsächlich.
Deine Aufgabe bis nächstes Mal ist es, nachzugucken.
Gut.
Genau. Also, auch eine spannende Sache wieder. Ausschließlich spannende Sachen. Eins meiner Lieblingsthemen, wie man vielleicht gemerkt hat, da haben wir gerade auch ewig lang darüber geredet. Aber jetzt sind wir durch mit allem.
Wunderbar.
Du hast deinen Tee schon bewertet?
Ja.
Ich fand meinen Tee auch gut. Er war sehr lecker.
Das ist doch schön. Ich habe zwar immer noch nicht rausgefunden, was jetzt genau in meinem drin ist. Es macht mich echt kirre, dass nicht auf dieser Packung draufsteht, was drin ist. Da bin ich echt so urdeutsch.
Der Elbenkönig unter den Tees.
Ja. Boah.
Das ist ein super guter Untertitel.
Ja, ich werde gleich Zwerge töten oder Pizzen. Eins von beiden. Kleine Mini-Pizzen. Ich werde Mini-Pizzen töten.
Der Elbenkönig unter den Tees. Okay, ich habe mich ja schon gebückt und das Silmaria-Bingo rausgekramt.
Mhm.
Und hast du einen Würfel?
Nein, du würfelst immer.
Würfel. Okay, wir brauchen 8 Seiten, 7.
Okay.
Und 5.
Dann darfst du anfangen mit der 5.
Okay. Ich habe zwar erst jemand stirbt, wird getötet.
Nein, überhaupt nicht.
Ungefähr alle. Alle Weltcharaktere.
Guck mal, du hast sterben. Mit den ersten 3 schon Bingo.
Halleluja, Moment, ja. Morgoth freut sich. Ja, das hatten wir ja gleich am Anfang geklärt. Morgoth kichert das ganze Kapitel durchgehend im Hintergrund. Alles ist Verfall.
Ja.
Vom Schicksal vorherbestimmt.
Also wenn ich den Rest des Buches so, dann muss dieses Kapitel ja eigentlich so kommen, wie es gekommen ist.
Ja, schon ein bisschen, ne? Aber es wurde jetzt nicht 1000-mal angekündigt, dass Thingol von Zwergen umgebracht wird oder sowas.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, jemand schwört was, oder?
Wer schwört denn was?
Der letzte Zwerg, der den Schatz verflucht.
Ach ja, ach ja. Ach ja, ach ja, genau.
Ja.
War das nur Mythen?
Nee, ich glaube nicht.
Es geht nicht um Sprache, leider. Wir haben am Ende ein bisschen über Altenglisch geredet, aber das Geld zählt ja nicht. Und es wird sich auch nicht beim Tanzen verliebt.
Wir haben nicht über Altenglisch gesprochen. Du hast versucht, einen altenglischen Begriff auszusprechen. Das geht noch nicht über Sprachen.
Tut mir leid, aber dieses Wort ist wirklich unfassbar interessant. Ich seid froh, dass ich nicht eine Stunde lang nur über dieses Wort geredet habe, weil es ist wirklich sehr spannend. Tolkien hat sich da ganz viel Mühe gegeben mit diesem einen Arkenstein. Ja, ich würde sagen, ich habe Bingo.
Ich nicht.
Was?
Nee, jemand kommt mit den Namen durcheinander.
Ich bin
einmal mit den Namen durcheinander, aber geschenkt. Es wird erzählt, berichtet. Nope. Es gibt auch keine Nachtigall. Es schwört
mehr,
jemand was.
Ja, weil Milan ist weg.
Vom Schicksal vorherbestimmt. Und Tolkien recycelt, also wenn man, kommt jetzt halt auf die Definitionssache an, also Tolkien recycelt seinen Handlungsplot in diesem Kapitel ja schon sehr, aber nicht im klassischen Sinn. Ich glaube, bei Tolkien recycelt hatten wir ja Namen recycelt oder solche Sachen.
Ja, das...
Also eher nicht, es wird sich nicht beim Tanzen verliebt und bis auf das Sterben wird auch nichts von den Zwergen gelernt. Und die Adler sind auch sehr mau.
Kommen ausnahmsweise auch mal nicht. Ich glaube, jemand hatte irgendwo geschrieben, warum die Adler denn nicht kommen oder sowas. Ich weiß nicht mehr, ob das Kapitel war. Ich glaube, es war für das letzte Kapitel. Ja, dann freue ich mich über mein Bingo.
Es ist eigentlich schon Kunst, kein Bingo zu kriegen bei diesem Kapitel.
Ja, du hast ja wirklich gut aussuchen lassen vom Würfel.
Ja.
Gut, dann bleibt uns nur noch die Hausaufgabe, ne?
Jawohl.
Und Fazit, wie denn unser neues Aufnahmeformat war, ich glaube.
Machen wir erstmal die Hausaufgabe.
Okay, das nächste.
Wir haben schon wieder die nächste Pause, ne?
Pause?
Wir sind ja in Pont. Wir müssen also gucken, stimmt, wann wir das machen.
Wir wollten auch eine Feedback-Folge aufnehmen, die wir aufnehmen sollten. Aber die könnten wir ja auch zwischenschieben irgendwann.
Genau, die.
Da müssen wir nicht so viel vorbereiten. Dann lass uns doch einfach in so 2 Wochen, am Mittwoch kann ich nicht, aber am 10.
Jo.
Können wir noch die Feedback-Folge aufnehmen und dann im Juni die zum nächsten Kapitel.
Feedback ist am 10. Mai und dann wahrscheinlich dann so frühestens am 14. Juni das nächste Kapitel.
Jo.
Ab wann bist du in Geldern?
Ab Montag.
Okay, ab dem 29.
Wo schlaft ihr jetzt eigentlich?
Wir kriegen einen Container.
Oh, wir auch.
Sehr schön. Weil Annika und ich müssen am 30., 31. und am 7. und 9. morgens einen halben Tag arbeiten. Aber das ist ja kein Problem. Ich kann ja einfach um 8 aufstehen, dann bin ich um 12 fertig. Und
sagst du.
Ich rede ja von meinem bezahlten Job, also von meinem Homeoffice.
Sagst du. Und dann kommen Leute und brauchen ganz dringend deine Hilfe oder so.
Also nicht am Dienstag und nicht am Mittwoch in der Uhrzeit. Also danach stehe ich ja sofort bis nachts zur Verfügung. Und den ersten und den zweiten bin ich ja sowieso von morgens bis abends. Dabei, ich bin mal sehr gespannt, wie es ist, auf dem Gelände zu pennen. Das ist ja für uns das erste Mal. Bisher waren wir ja entweder in der Ferienwohnung oder im Hotel. Aber ich glaube, ich finde es ziemlich cool, wenn wir direkt mitten auf dem Gelände in einem Schlafcontainer pennen können.
Aus Erfahrung kann ich sagen, es ist sehr schön, aber sehr kalt, aber die Container sind ja beheizt, also ich bin gespannt.
Ja, ich hab's ja nicht so mit Hitze, von daher ist es
mir du wirst dich freuen.
Genau.
Du kannst auch bei Seestadt im Wohnwagen schlafen.
Ja, das Fazit für uns schon mal vorweg. Auf jeden Fall noch optimierungsbedürftig, das neue Format.
Ja. Ich fand, es war sehr dynamisch, aber wir haben sehr viel. Es war ein bisschen verloren zwischendurch öfter mal.
Ja, und ich wie gesagt, ich habe ja schon festgestellt, ich werde im Schnitt nachher noch unglaublich viel Kleinarbeit machen müssen. Und dann ist halt so die Frage, also wir müssen gucken, dass wir einen guten Mittelweg finden, weil so jetzt die Rohaufnahmen sind jetzt so bei 2 Stunden 15. Und das heißt, ich werde mindestens 2 Stunden 15 brauchen, um diese Folge zu schneiden. Und wenn jetzt du weniger Arbeit im Vorfeld hast, aber ich dafür doppelt oder dreimal so viel im Nachgang, ist das zumindest für dich gut, aber für mich nicht.
Ja, wir müssen auf jeden Fall die Zitate vorher aussuchen, dass man vielleicht irgendwie grober die Handlung zusammenfasst, nur so ein paar Stichpunkte einbaut.
Und ja, aber ihr schickt uns einfach mal euer Feedback. Wie gesagt, die Folge kommt ja schon am morgigen Tage raus. Das heißt, ihr habt mehr als genug Zeit. Wir hatten jetzt zwar, wir sind komplett durcheinander. Wir müssen ja trotzdem noch sagen, wann die Hausaufgabe ist. Und die Hausaufgabe ist dann ja bis zum 11. habt ihr im Prinzip Zeit, uns eure Sachen zu schicken, damit wir am 14. die Sachen einarbeiten, bis zum 14. die Sachen einarbeiten können. Das heißt, für das nächste Kapitel habt ihr einen ganzen Monat, also über einen Monat Zeit, bis zum 11. Juni. Machen wir ein Kapitel oder machen wir 2 Kapitel, Maria?
Das ist die Frage. Also es ist nicht mehr viel. Die beiden sind zusammen in meiner Silmarillion-Ausgabe. 22 Seiten. Es passiert aber echt viel. Ne? Wir haben den Untergang von Gondolin. Vielleicht sollten wir lieber sagen,
lass uns das teilen.
Wir nehmen nur den Untergang von Gondolin und ihr könnt aber das ganze Buch lesen, was es ja auch noch gibt.
Genau, weil das ist nämlich eine Geschichte, die ich tatsächlich schon kenne, weil ich seinerzeit das Buch gelesen hatte, als es rauskam. Und das ja für mich das erste Mal war, dass ich mich wirklich so mit unterschiedlichen Textversionen auseinandergesetzt habe. Und dadurch, dass das ja wieder ein eigenständiges Buch hat, finde ich, hat das auch eine eigenständige Folge verdient.
Okay, dann machen wir es so. Also bis zum, was haben wir gesagt, 10. Juni oder 11. Juni? 11. Juni ist
der 11. ist der Sonntag. Wie gesagt,
von Kur und dem Fall von Gondolin.
Wunderbar. Ja, dann biegen wir mal ab auf die Schnittebene.
Aha. Okay, dann muss ich also, bis wann muss ich einen Text geschrieben haben?
Also ich würde halt ganz gerne im Laufe des morgigen Tages die Folge veröffentlichen, wann immer du dazu kommst.
Ich glaube, die Namensliste schaffe ich auf jeden Fall nicht. Aber dann müssen die Leute ohne auskommen. Ich glaube, die guckt eh niemand an.
Ach, das würde ich gar nicht sagen. Du kannst, ja, also wir können auch sagen, bis morgen Abend um 8.
Okay, ich versuche die Liste zu machen, aber ich weiß nicht. Aber den Text kann ich auf jeden Fall morgen früh schreiben.
Ja, aber die Liste ist doch eigentlich das Wichtigste. Die Leute müssen doch wissen, welchen Namen. Wir können doch jetzt nicht alles über den Haufen werfen.
Ja, aber da kommen echt wieder 1000 Leute vor. Ja, ich guck mal, ob ich es morgen hinkriege. Aber in letzter Zeit schlafe ich gerne sehr lange und stehe um 7:45 auf und fange um 8 Uhr an zu arbeiten.
Ja.
Es wird dann schwierig. Ich versuch's aber und ich versuche den Elbenkönig-Clip zu finden.
Mach das. Dann, Maria, wünsche ich dir jetzt einen schönen, produktiven Rest Mittwochabend.
Schön. Dir auch.
Danke. Und wie immer gehören die letzten Worte dir.
Lest mehr Tolkien.
Dieser Podcast wird ehrenamtlich von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft produziert. Wenn dir gefällt, was wir tun, werde doch Mitglied oder unterstütze uns mit einer kleinen Spende. Alle Infos gibt's unter tolkiengesellschaft.de.